willkommen zum Kompendium des Unbehagens. Wie immer dabei, der Tiger aus Osaka, Michael.
Moin!
Und ich bin's, Basti. Ihr kennt mich aus der Japan-Liste 2024 von Schön und Nerddenken. Ich bin einer der Bastis, oder vielleicht auch der einzige. Müsst ihr rausfinden. Genau, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über ein paar Filme zu reden. Eigentlich noch für den Japanuary, aber wir haben schon Februar. Aber was soll's, es ist jeden Tag Japanuary.
Das ist ja egal.
Genau. Und damit, Michael weiß ja schon, über welche Filme wir sprechen, aber ich habe was vorbereitet.
Was?
Ja.
Was? Ja. Was?
Ich habe was vorbereitet. Ich mache jetzt ein kleines Quiz mit dir. Du siehst, kriegst jetzt in den Sprachtext im Discord immer zwei Bilder und musst erraten, welche der Filme das ist, über die wir sprechen. Und am Ende löse ich auf, ob du richtig liegst.
Jawohl.
Nicht wundern, es ist vor mein erster Versuch, glaube ich. Also
du hast diese Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt,
genau,
richtig?
Genau. Ich habe die Handlung quasi der Filme habe ich in die KI gegeben. Mhm. Und die KI hat daraus quasi was gemacht.
Ich bin gespannt.
Genau, ich muss jetzt nur scrollen, da ist es. Fangen wir mit was ganz Einfachem an. So, es schickt.
Okay, da kommt was. Irgendwas kommt. Ich sehe es noch nicht. Muss ich anklicken? Wahrscheinlich muss ich anklicken.
Ich weiß auch nicht, was heute los ist mit schicken, ja? Warum?
Nee, das sind irgendwie keine Bilder, was du da schickst. Das sind irgendwelche willenlosen Dateien. Da hast du irgendwas falsch gemacht.
Ja, warte mal. Also es sind ja merkwürdig. Schon wieder schlimm hier, was auf dem iPhone los ist. So, ich probiere es mal so. Ob das klappt.
Spannung.
Wo ist denn Discord? Da.
Ich lösche mal erstmal dieses Dings, hast du da den Versuch, den du geschickt hast.
Zwei Fotos. Ah, so geht's.
Ah, okay, ich beschreibe mal, was ich sehe. Das erste ist ein Typ mit einem saulangen Finger und mit einer Schnur dran. Der hat eine Mütze auf und ein Schnauzbart und ein komisches Hemd. Oh. Und da steht ein Mädchen mit weißen Klamotten daneben und das sieht aus wie so ein Korridor. Und ich nehme an, das ist der Hausmeister.
Also das zweite Bild ist auch nochmal der Film. Also ich habe pro Film zwei Bilder gemacht.
Ja, das zweite Bild ist relativ ähnlich. Da ist aber der Hausmeister weniger offensichtlich und sie sind beide etwas cooler. Genau. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man drauf kommen soll, dass das ein Hausmeister ist.
Ich auch.
Er hat eine Sonnenbrille und ein Kinnbart. Der andere hat wenigstens so ein Schnauzbart und ein Baseballcap. Also das hier ist ein bisschen schwieriger. Das erste fand ich sehr offensichtlich, ja. Das ist ein Hausmeister.
Mal sehen, ob du richtig liegst, ob das ein Hausmeister ist. So. Jetzt kommen die anderen beiden Bilder. Der zweite Film.
Ja. Ja, das ist schwieriger. Wir haben ein Mädchen auf einer Straße in einem Dorf auf dem Land mit Bergen im Hintergrund. Und wir haben ein Mädchen, das auch durch einen Ort läuft in den Straßen mit Menschen drumherum. Und es sieht aus, als wäre da Feuer im Hintergrund. Aber wenn das so auf dem Land ist, würde ich ja fast sagen, muss das Dorf vom gelben Drachen sein.
Okay, okay.
Zumal die auch ein gelbes T-Shirt anhat.
Ja, genau, gut. Und jetzt ich habe nichts verändert, ich habe wirklich nur die Handlungsbeschreibung reingepustet, also bei dem Einbild, ich kann da nichts dafür, ja, also ich habe nichts.
Ja, wir sehen plötzlich sehr sexy Damen, einmal drei, einmal zwei, also die drei müssen falsch sein, aber bei dem mit den dreien hat die eine auch keine Hose an, das ist ein bisschen verdächtig, also und sie haben enorme Brüste. Mhm. Aber sie haben auch sehr viel Power und Energie und wollen sich ja töten. Man könnte meinen, es seien Kleinkind-Assassinen mit großen Brüsten.
Ja, genau. Ja. Also vollkommen richtig alle drei Filme erkannt, aber ja. Also ich habe
Also muss man der KI lassen. Sie hat es gut genug hingekriegt, dass man, wenn man zumindest weiß, welche drei Titel kommen sollen, es zuordnen kann.
Also dachte ich auch. Ich habe wirklich nur die X-Titel, ich habe gegoogelt den Filmtitel, habe die erste Beschreibung genommen, die ich gefunden habe und habe die in die KI reingegeben, habe dann gesagt, hier mach mal Bilder im Stil von 90er-Jahre-Animes.
Ja, was ich wie immer faszinierend finde, ist, wie gut das Ding so Gesichter und Körper und so hinkriegt und da aber in den Händen komplett verkackt.
Hände und Finger und Gliedmaßen ist manchmal ein bisschen...
Ja, es ist ein Gräuel. Ja. Also da kennst du auch meistens sofort die KI-Sachen. Aber anscheinend, ich weiß nicht genau, ob es ganz stimmt oder nicht, ein deutscher Verlag hat irgendwo neulich was über One Piece veröffentlicht und da wohl ein fettes KI-Bild mit verkauft. Das fanden dann ein paar Leute, glaube ich, nicht so witzig.
Ja, kann ich verstehen.
Habe ich zumindest auf Twitter so als Nachricht gesehen. Weiß ich jetzt nicht, wie wahr das ist, aber das sah dann zumindest ganz gut aus für ein KI-Bild.
Ja, du das. Also ich habe auch einige bis zum Rumgespielt und so gemacht. Es sieht sehr, sehr gut aus, aber man muss halt aufpassen, was man macht und was man einschreibt an Beschreibungen und sowas und guckt, dass die Figuren halt keine Hände im Vordergrund haben und sowas. Also sonst siehst du halt wie bei dem Hausmeister so ganz komische Sachen.
Ja, nein, der Hausmeister, der hat ja vor allem diesen langen Finger, ne? Also, ja. Aber, ja, also, da sind aber die Hände sonst undetailliert genug, dass es klappt. Da ist eher das Gesicht von ihm komplett missraten.
Also, du hast auch, wenn du so auf fotorealistisch gehst, haben manche Figuren noch immer 6 Finger. Also.
Ja, klar, die Zahl der Finger und auch die Form der Finger. Oder auch wenn du mehrere Figuren im Bild hast, verschmelzen sie gerne und so Sachen. Also da habe ich schon ganz wilde Sachen gesehen. Ich habe tatsächlich mal bei einem so ein Ding eingegeben, einfach nur Human Hand. Ja. Und da kamen die groteskesten Dinge raus.
Ja, genau. Aber ihr habt es schon gemerkt, also wir sprechen heute über 3 Filme von einem Regisseur.
Regisseur.
Genau. Den Hugo, den Yugo.
Yugo Sakamoto, dem großen neuen Helden des japanischen Action-Kinos.
Genau. Der 2021 einfach mal 5 oder 6 Filme rausgehauen hat, glaube ich, insgesamt.
Ja, der war fleißig, der war sehr, sehr fleißig das Jahr. Und, warte mal, jetzt muss ich hier doch gerade mal gucken. 2021 hat er gemacht 1, 2, 3, 4 Filme.
Okay, wir reden über 3 davon.
Genau, den anderen habe ich aber auch gesehen. Könnte ich auch was zu sagen, wenn ich das muss.
Wir gucken mal. mit was fangen wir an? Ich denke mal, das Drachendorf vielleicht am Ende, dass wir die Leute nicht zu sehr spoilern, weil das hat ja nun doch schon einigermaßen ziemlich heftigen Twist, der vielleicht...
Mir ist das relativ egal. Ich nehme an, die meisten Leute kommen für die Baby Assassins. Okay. Vielleicht machen wir die einfach in der Mitte. Denn ich glaube, der Hausmeister ist auch so insgesamt der uninteressanteste Film, um drüber zu reden.
Schon, ein bisschen.
Und der etabliert aber auch schon Dinge ganz gut für die anderen beiden.
Ja.
Also finde ich, fangen wir mit dem am besten an. Hat auch auf IMDb die schlechteste Wertung. Ich finde die auch generell, die haben relativ schlechte Wertung, möchte ich kurz mal einwerfen. Der Hausmeister, also der heißt im Englischen A Janitor. Im Original heißt er Adu Yomuin. Yomuin? Ist aber genau das Gleiche. Der hat eine 5,5. Mhm. Die Baby Assassins, die im Original Baby Valkyra heißen, haben eine 6,3. Und das Yellow Dragons Village, das glaube ich im Original auch so heißt, das heißt Koryu no Muda, hat eine 6,0. Ich finde das sehr faszinierend, wie schlecht diese Bewertungen sind. Ich meine, bei IMDb weiß man ja, die besten Filme haben so ungefähr eine 7. Insofern ist das schon okay.
Ja, und das Drachendorf hat ja auch nur 74 bzw. 75 Bewertungen. Also.
Ja. Aber meine Frage, wie kamst denn du auf den?
Durch Baby
Wahrscheinlich wie alle anderen.
Ja, durch Baby Assassins letztes Jahr. Also der kam ja dann bei uns Deutschland vom Bush Media offiziell digital und auf Blu-ray und DVD raus. Im April kommt dann auch Teil 2 bei uns dann. Und dann natürlich, und dann guckt man so, ist gerade virtuell in den USA mit seiner VPN des Vertrauens und landet da auf so einer legalen Webseite, die die Amis lieben, und findet auf einmal noch zwei andere Filme von ihm so. Und guckt sich die einfach an, und dachte ich mir, machen wir es einfach mal wie Tarantino. Ja. Wir haben zwar jetzt nicht Gela Evo hier, die uns sagt, wo ihr die Filme schauen könnt, aber ungefähr so müsst ihr euch vorstellen. Also wie gesagt, im Tarantino-Podcast wird ja auch immer gerne mal Tubi erwähnt. Und mit einer VPN kann man da ganz egal mit amerikanischer Werbung sich die Filme anschauen. Also dafür macht...
Dafür
machen ja die VPNs auch Werbung, also dafür sind sie da eigentlich nur noch da, um Streaming-Dienste der ganzen Welt zu nutzen. Für was anderes braucht man sie auch nicht.
Naja, ich meine, sie werden ja für was anderes genutzt, aber das wollen wir nicht bewerben.
Genau.
Ne? Mir ging es da relativ ähnlich. Ich habe irgendwann letztes Jahr ganz, ganz viele Leute auf Twitter gesehen, die gesagt haben, der Yugo Sakamoto ist eben der neue Heilige des japanischen Action-Kinos und alle lieben ihn, und hier Baby Assassins ist der neue heiße Scheiß. Und das Doofe ist, das kam ein bisschen zu spät, denn Baby Assassins lief monatelang hier beim Kino meines Vertrauens direkt vor der Haustür. Und ich dachte mir, das Poster sieht halt aus wie so ein Film über niedliche Mädchen, die irgendwie Dinge tun, und hatte keinen Bock drauf, weil das halt Käse ist. Ja, so kann man sich irren.
Ja.
Ne? Denn wenn du das Poster dir halt anguckst, da sind halt diese zwei attraktiven jungen Frauen drauf mit Pistolen, und du weißt schon, das ist irgendwie so Kram, den du dir angucken sollst, weil sie irgendwie hübsche Mädchen haben, und dann machen sie ein paar Sachen. Und das ist ja so krass innovativ, dass die hier Gewalt verursachen und so. Und die Finger auf dem Poster sehen auch ein bisschen KI-mäßig aus. Ich weiß nicht, ob sie die wirklich so verdreht haben, aber das sieht schmerzhaft aus, wie sie die Pistole hält.
Kommt auf an, welches Poster du hast. Ich habe hier das, wo sie ihr Maschinengewehr hält, aber ja, das Finger ist auf dem Abzug und sowas. Also.
Ja, das ist das gelbe Poster.
Es gibt,
gelbe Poster. Ja, nee, das wo sie die Maschinenpistole in der Hand hat.
Genau, das ist...
Und die Hand mit der Maschinenpistole, die hat so den Zeige- und Mittelfinger so extrem weit gespreizt. Das sieht auer aus.
Ja, das tut weh.
Ich hoffe, ihre Hand ist okay. Ja. Genau, aber ich dachte erstmal, dass das ist halt totale Scheiße, die mich nicht interessiert. Und dann haben das aber alle abzelebriert als den neuen Übershit. Und dann wurde ich doch mal ein bisschen neugierig und hab mir halt einen Haufen von seinen Filmen auf Amazon angeguckt. Denn hier kriegst du das ja problemlos auf Amazon. Ja. Ja, und da hatte ich dann eben schon den hier gesehen, ich hatte den Hausmeister gesehen, ich hatte noch den Legendary Hitman Kunioka gesehen, der glaube ich bisher zusammen mit dem zweiten Baby Assassins war, ich würde fast sagen, der Kunioka ist sein bester Film.
Okay.
Ja, und den hatte ich halt noch gesehen, und später kam dann noch Green Bullet, ist quasi eine Fortsetzung von dem Kunioka, und dann noch Legendary Hitman Kunioka Gaiden Kunioka Tours Osaka Hen, ja, Resurrection of the Golden Dragon, The Naniwa Assassins Strike Back. Ein Film mit einem zu langen Titel, aber der wurde quasi vor meiner Haustür gedreht. Das finde ich sehr gut.
Klingt wie ein Isekai fast schon, also der Länge nach von dem Titel her.
Um das mal vorneweg noch abzuhandeln, diese Kunioka-Filme, die sind halt alles Mockumentaries.
Ah, okay.
Ne, also er hat so behauptet, bei seiner Recherche für Baby Assassins hätte er halt in Kyoto diesen Profikiller gefunden und hätte dann halt eine Doku über dessen Alltag gedreht. Und das ist im ersten Film total gaga und gestört und ziemlich witzig und hat sogar relativ okay Action mit schrecklichem CGI. Und dann eben im zweiten, diesem Green Bullet, geht das dann in so eine Richtung Dingens Profi-Killer-Trainingslager im Wald mit einem Haufen Mädchen. Und dann dieser mit dem langen Titel. Das ist wirklich nur er und sein Kumpel latschen irgendwie durch Osaka, fressen Ramen, labern Scheiße und zum Schluss kriegen sie Ärger mit ein paar Typen beim Karaoke und prügeln sich bei mir vor der Haustür. Und das ist halt wirklich so der letzte ist wirklich komplett ohne Budget, irgendwie wahrscheinlich noch mit dem Handy gefilmt. Du hast die ganze Zeit Untertitel, weil die Soundqualität nicht so wahnsinnig gut ist. Und also Kram, aber ich finde es halt super, weil wir das ist hier quasi wirklich vor der Haustür gefilmt.
Wir haben es ja mit Filmen, die auf Handy gedreht sind, das ist ja schon gehabt. Ein Film, der in all unser Herzen ist, Requiem of a Bullet, den wir nie wieder vergessen werden.
Ja, aber du vergisst den wirklich guten Film, der auf Handy gedreht wurde letztes Jahr. Ja,
Retake, genau. Oder?
Nee, Shin Kamen Rider.
Ja, stimmt ja. Ah ja, stimmt.
Der wurde zum Großteil zumindest auf Handy gedreht.
Okay, das ist, ja, mit dem iPhone klappt das.
Das ist großartig. Ja, die hatten ja so ganze iPhone-Batterien. Also irgendwie 10 an so ein Gestell gedübelt und dann damit gefilmt und so Kram. Wahnsinnig. Genau, aber ja, nee, den ersten Kunioka finde ich, glaube ich, einfach seinen rundesten Film. Der verkackt dieses Mockumentary-Ding so ein bisschen, weil er dann einfach Szenen zeigt, die nicht sein können in einer Mockumentary. Das ist einfach unmöglich. Aber davon abgesehen ist es, glaube ich, so der tonal am besten funktioniert, der am rundesten ist. Die anderen, ich mag sie alle, aber die haben alle irgendwie so ein bisschen Probleme.
Ja, der Hausmeister vor allem, also das ist ja...
Ich finde, Baby Assassins und den Dragon's Village haben mindestens genauso schlimme Probleme. Ich finde sie vielleicht besser, aber ja, ich seh die Probleme überall. Aber sag doch mal ein bisschen was zum Hausmeister. Worum geht's denn da?
Geht's
um einen Hausmeister?
Ja, also quasi Hausmeister. Wir befinden uns quasi in einem klischeehaften 90er Jahre Direct-to-Video-Film, der einen unglaublichen Hans Zimmer-Soundtrack hat, also an Hans Zimmer angelehnt, auch mit dem dröhnenden Horn immer wieder dabei. Es geht um einen Hausmeister an einer Schule, der ein Mädchen beobachtet, also auf sie aufpasst, weil sie ist die Tochter von einem Yakuza und er war auch der Sohn von einem Yakuza, der von dem Yakuza, den er auf die Tochter aufpassen sollte, umgebracht worden ist, und dann nimmt er Rache, und dann nimmt der andere Typ, der jetzt die Macht übernehmen will, irgendwie die Tochter umbringen, und dann passt er quasi auf sie auf, wie bei Stirb langsam. Also dann wird die Schule belagert quasi von allen möglichen Figuren, die alle interessanter sind als unsere Hausmeister und die Schülerin, weil es gibt ja, kennst du den Sexy Lamp Test oder die Sexy Lampen Test? Das ist quasi so eine Fortsetzung vom Bechdel-Text, ob man eine Figur, also meistens eine weibliche Figur im Film, durch eine sexy Lampe ersetzen kann, ob das irgendeinen Unterschied machen würde.
Ah, okay.
Und du kannst ja wirklich ihn und sie durch eine sexy Lampe ersetzen, es würde kaum einen Unterschied machen.
Naja, er kann ja zumindest die Action. Ja. Also, das muss man ihm erlassen.
Die Action kann er, genau, aber sonst ist er halt einfach auch nur da und passt auf und hat dann...
Ja.
Dann wird halt belagert, so zwischendurch gibt's halt nochmal die Schulbullies, die so ein bisschen Jackass-mäßig so Videos machen, also er liebt scheinbar auch Handy-Videos und 9:16
Mockumentary-Style.
Ja, 9:16-Format, das ist ja später nochmal dein Thema.
Ja.
Genau, und dann geht's erstmal wieder, geht's rund, und das ist dann, wo man sieht so, okay, man versteht, warum er der nächste große Actionheld wird, der natürlich ein bisschen Hilfe hat. Hier weiß ich es gar nicht, weil es ist nirgendwo aufgezählt, ob er...
Nee, hier hat er es selber gemacht.
Genau, wo er selber gemacht hat, wie bei Yellow Dragon Village, hat das selber gemacht. Bei Beavis Sessions kommt man drauf, hat eine Hilfe gehabt von jemandem ziemlich guten. Aber man merkt halt so, er hat wirklich Gespür für Action und weiß, wie man was in Szene setzt.
Ja. Ja, also das klappt eigentlich überall ganz gut. Deswegen war ich auch überrascht, dass er bei Baby Assassins Hilfe hatte.
Vielleicht nicht ganz, aber naja, vielleicht durch das Training, weil sie haben halt Waffen. Hier prügeln sich, in anderen beiden Filmen prügeln sich halt mehr. Und bei Baby Assassins gibt es ja schon mal ein bisschen Waffentechnik und sowas. Also.
Ja, so. Ich nehme an, da ist halt einfach auch ein bisschen mehr Budget und so weiter dahinter. Genau. Also ist jetzt auch kein großer Film, aber ein bisschen mehr. Und ich nehme an, da wollten sie vielleicht doch noch ein bisschen was Professionelleres.
Genau. Der günstigste von den dreien ist definitiv dann das Yellow Dragon Village, würde ich sagen. Also
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, also der Janitor, der ist ja schon relativ professionell gemacht. Also das sieht ja alles gut aus, die Musik ist in Ordnung. Ich finde auch die Schauspieler jetzt nicht schlecht. Nee. Ich finde auch der Hauptdarsteller, der ist halt ein bisschen langweilig. Ja. Aber was ich halt ganz interessant finde, und das ist sowas, was er eigentlich ständig macht, was er auch in Baby Assassins macht und eigentlich überall, er lenkt dich den Großteil des Films mit einem anderen, billiger zu filmenden Genre ab, bis es dann irgendwie knallt.
Genau. Ja.
Ne? Und hier ist es halt der Mafia-Film quasi, der Gangster-Film, ne, wo dann so ein bisschen so Intrigen hast und so weiter. Was ich da halt ganz lustig finde, ist ja, dass der Film so vor sich hin dümpelt, so mit seinen Mafia-Intrigen. Und da ist ja der eine Typ, der den quasi den Clan übernehmen will und alles über den Haufen schmeißen will. Und dann kommt halt einfach irgendwann dieser Typ, der wurde vorher 2-3 Mal erwähnt, der ist aber nie aufgetaucht, er kommt dann einfach und bringt alle um und sagt dann so, ich übernehme jetzt diese ganze Scheiße hier und du bist plötzlich in einem ganz anderen Film. Und das ist auch was, wo wir später auch nochmal drauf kommen werden. Das finde ich halt bei dem Sakamoto ganz spannend, dass du wirklich sehen kannst, hier hat er eine Idee gehabt und im nächsten Film führt er sie aus und verbessert sie noch ein bisschen und du kannst halt sehen, wie die aufeinander aufbauen. Ne, hier hast du halt das Ding bei diesen ganzen Leuten, die diese Schule belagern, hast du eben die beiden Baby-Assassins schon mit drin.
Ja.
Ne, die tauchen da einfach schon auf. Die heißen hier anders und Spoiler, die sterben auch relativ schnell, aber es sind dieselben Figuren.
Oh ja.
Ne? Und das passiert dann hier schon mal. Und in Baby Assassins hast du eben so dieses Ding mit dieser quasi Profi-Killer-Organisation, so ein bisschen John Wick-mäßig. Das hast du dann eben später wieder im Kunioka. Genauso wie eben dieses Mockumentary-Ding, was ich schon erwähnt habe. Das hast du ja so bei diesen ganzen Handy-Videos immer mit drin. Das kommt ja beim Yellow Dragons Village auch dann nochmal. Genau. Zumindest am Anfang so ein bisschen mit rein. Und du siehst halt überall, ja, der probiert hier was aus und macht es dann im nächsten Film weiter. Und im nächsten Film probiert er wieder was aus, das macht er im nächsten Film weiter. Und da kannst du einfach ganz gut bei ihm sehen, wie sich so sein Stil auch entwickelt. Ne, siehst auch so Techniken. Hier hast du schon so ein bisschen diesen Drang bei Action-Szenen, wo du weißt, ah, das konnten sie jetzt nicht volle Power machen. Also beschleunigen sie das Video einfach ein bisschen. Ja. Damit es schwungvoller aussieht. Und das hast dann halt bei Baby Assassins noch ein bisschen extremer. Und so weiter. Ne? Also,
ja,
der klaut sehr exzessiv bei sich selbst. Und das finde ich immer spannend mitzusehen, wie da ne? so ein Stil zustande kommt.
Genau. Genau, dieses. Und die beiden Baby Assassins stehen halt auch schon ein bisschen so die Show, weil sie halt neben diesen älteren Scharfschützen ja definitiv die Figuren sind, die total drüber sind und auch ein bisschen mehr Zeit bekommen als die anderen, weil die anderen...
Und auch überhaupt nicht in den Film passen.
Überhaupt nicht so ein bisschen unbeholfen noch so da reinstapfen und die große Schwarzhaarige mit den langen Haaren so komplett so voller Freude in diese Bibliothek. Och, das ist ja eine Bücherei. Brauchst du schon mal eine Bücherei? Ich noch nie. So sieht das von innen aus.
Ja.
So.
Ja.
Mitten in
der Verfolgungsjagd. Ja. Ja. Ja, man merkt halt, er will eigentlich nur Action-Comedy machen.
Ja, definitiv. Das.
Ne? Er braucht immer einen Vorwand dafür. Das, also bei Baby Assassins braucht er keinen Vorwand. Dann ist dann die Action-Comedy oder die Comedy das, was dich davon abhält, ständig Action filmen zu müssen. Aber er will eigentlich nur Action-Comedies machen.
Das hast du auch immer wieder. Dann kommt ja auch dieser erste Typ da rein. Schon im Büro, dieser große, bullige Typ, der auch Dragon Village mit dabei ist. Der Endgegner quasi ist. Der ist ja auch dabei, dass er in den Yakuza-Büro, wo er quasi den Yakuza-Boss tötet, er schießt den ja einfach. Also, je nachdem, wie er die Filme guckt und reinfällt, denkt er, oh geil, es kommt eine Action-Szene mit dem und dann wird er einfach erschossen. Gnadenlos.
Ja. Ich überlege gerade, also dieser Typ, der Schauspieler heißt Wataru Ichinose, und das ist ja ein bekannter Typ. Der war ja auch in Blade of the Immortal und hier dem Kenshin, The Beginning, Gintama, High and Low, all dem Scheiß. Und ich habe irgendwie so im Sinn, lass mich mal gerade nachgucken.
Na klar.
Ich dachte immer, dass das wäre ein Wrestler oder irgendwas. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt, habe ich ihn vielleicht verwechselt. Finde ich jetzt zumindest spontan nichts. Aber der sieht halt schon aus wie so ein Gangster. Ja. Ja. Genau, nee, aber was ich auch ganz geil finde, hier im Janitor hast du ja diesen Typen, der so an diesem Mädchen so ein bisschen interessiert ist und ihr Essen kocht und so weiter mit seinem Ohrring, der so ein bisschen versucht, Leute zu verprügeln. Und der taucht ja auch in Baby Assassins nochmal auf, wo er dann im großen Finale ankommt, wo sich seine ganzen Gang-Freunde schwer bewaffnen. Also sagt, ich brauche keine Waffe, ich habe hier meine Fäuste, das reicht mir. Und dann wird halt abgeknallt. Ja. Und ein Film später ist er halt der Protagonist. Ja. Ne, beim Kunioka. Da ist er dann der Überkiller. Ja. Und das finde ich ganz cool, dass er den da auch halt immer mal wieder auftaucht. Auch so mehr oder minder in derselben Rolle. Du kannst schon fast sehen, wie er, also er stirbt ja ständig, aber vielleicht die Wiedergeburt.
Ja. Ne? Aber es tauchen ja mehrere Schauspieler in seinen ganzen Filmen wieder auf. Also er ist ja gut, das ist ja halt so Stammschauspieler, so vor allem bei Action brauchst du ja Leute, wo du dich vertrauen kannst oder weißt, die können was, und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also.
Ja, und der kann ja eigentlich auch ganz gute Action. Ja. Also so ist ja nicht.
Genau, aber wie gesagt, dieses Abspielen, dieses schnelle Ablaufen war ja bei dieser Verfolgungsjagd mit diesen beiden Mädchen dann auch so ein bisschen merkwürdig, wo sie ihn verfolgen, dann haben sie es ein bisschen so wirklich so dieses Blödsystem mit das schnelle Abspielen genommen, dass doch die Zeit so ein bisschen schneller läuft, dass so dieser One-Tick nicht so auffällt oder was, ich weiß auch nicht, warum das gemacht hat, also.
Weil's lustig ist?
Ja, gut, das kann sein.
Ne, also was ich halt meine, ist normalerweise, du hast es zum Beispiel in Baby Assassins, wenn die langhaarige, wie hieß sie, im Film heißt sie Chisato, die Schauspielerin heißt Akari Takaishi, und die ist eigentlich auch eine richtig gute Schauspielerin. Ich habe die mal in einem anderen Film gesehen, da ist sie plötzlich saugut. Jedenfalls, da gibt's so eine Szene, wo sie bei ihrem Teilzeitjob ist und irgendwie Nachtisch serviert, und dann haut sie dem Kunden halt das Tablett auf den Kopf. Und das sind offensichtlich keine Stunt-Leute, die das einfach mal so machen, sondern da hat sie das wahrscheinlich ein bisschen sanfter, langsamer gemacht, und dann wird es halt schneller abgespielt, damit es aussieht, als wäre da so richtig Schwung hinter, und er klatscht mit dem Kopf so richtig hart auf den Tisch. Und das fällt halt total auf, dass das Fake ist.
Ja, das ist ja das typische Hongkong Upcranken quasi. Du drehst halt mit 20 Frames und lässt es dann auf 24 zum Beispiel ablaufen, dass es halt schneller und härter läuft, und Babypuder hilft immer.
Ja, aber da ist es ja eher so für den ganzen Kampf. Ja. Na, hier ist das wieder so ein Move quasi, der dann so komplett rausfällt, weil es halt auch viel zu schnell abgespielt ist. Ne? Also ist ja nicht so, dass es das subtil ein bisschen zu schnell ist, sondern so richtig so BAM! So für eine halbe Sekunde oder so. Und ist total in Ordnung, es funktioniert halt, aber du siehst halt, okay, da konnten sie es gerade nicht richtig machen. So.
Ja, der Janitor ist halt, du merkst halt hier so, der Janitor ist halt, man kann verstehen, warum er so ein bisschen niedrig bewertet ist. Also zwar immer noch viel zu schlecht dafür, weil es ist halt wirklich ein unterhaltsamer Film. Vor allem, wenn man so wenn man wie ich in den 90er Jahren groß geworden ist und diese ganzen VHS-Titel noch kennt, es ist halt dasselbe wie die amerikanischen B-Action-Filme, wo du halt abgehalfterten Actionstar aus den 80er Jahren hast, der das auch einmal ein Hausmeister spielt, oder Mikey Dulce spielt einen Hausmeister in irgendeinem Cyberjack, glaube ich, oder ja, Cyberjack war es, glaube ich, in der Zukunft quasi, wo er auch ein Hausmeister spielt, aber ex-Militär quasi ist, und dann wird dieses Haus, was er bewacht, vom Bösen quasi eingenommen, und der verteidigt das dort. Also man merkt halt schon, dass Akamoto hier auch Actionfilme kennt und auch das ganze Genre quasi in sich trägt und weiß, was funktioniert und was nicht, und was man den Zuschauer auch zeigen kann, wo du etablierst quasi, er ist der Hausmeister, er passt auf sie auf, okay, da wird irgendwann irgendwas Größeres passieren, was irgendwie so entwickelt. Also, wir kennen das halt quasi, also es ist halt nichts Neues, aber es passt halt, es funktioniert halt, also es ist halt nichts, was man
halt, was man dem halt ankreiden kann, ist, dass er weder als Gangsterfilm noch so als Actionfilm so richtig abliefert.
Ja.
Ne, du hast halt eine Hälfte Gangsterfilm, eine Hälfte Actionfilm, und wenn du jetzt, je nachdem, wo du Bock drauf hast, wenn du jetzt nicht beides willst, dann ist er halt so ein bisschen so, die eine Hälfte gefällt dir dann wahrscheinlich nicht so. Und halt, dass die Tonalität so komplett über den Haufen geworfen wird. Ja. Also der ist ja an sich total ernst, der Film.
Oh ja.
Ne, das ist ja eigentlich kein lustiger Film. Und dann hast du aber plötzlich diese Comic-Figuren da drin. Ne, wie eben diesen alten Scharfschützen mit seinem Schlapphut und die beiden Knalltütenmädchen und all so Kram. Und auch der Oberbösewicht, das ist ja eine Lachnummer, das ist eine Comedy-Figur. Ne? Also Lachnummer nicht im Sinne von lächerlich, sondern der soll halt witzig sein.
Ich habe es.
Und da verliert der Film eigentlich komplett seine Ernsthaftigkeit, die er mühselig versucht aufzubauen.
Ja, und wie? Vor allem, es beginnt auch so schön mit dieser Schule, beim Morgen so ein bisschen Nebel, so, was du so. Und dann so, ja, es ist geschlossen, es sind gar nicht so viele Leute da, ein paar, die da sein sollten, dann siehst du wieder so Handyaufnahmen von den Schülern. Und dann geht's halt los, er ruft alle an, dann kommt nach und nach jeder dieser Auftragskiller und alle sind überzeichnet und dann irgendwann später entscheidet er ja, hey, jetzt ist vorbei, jetzt hab ich gewonnen, jetzt kriegst du doch dein Geld nicht, jetzt entscheide ich die Sache so.
Ja, ja. Also, ja, dieser Oberbösewicht, ich finde den total witzig, ich finde den super, aber wirkt, der kommt halt so nach dem halben Film einfach rein und sagt so, hey, ich übernehme jetzt diesen Film. Genauso wie in der Szene, hey, ich übernehme jetzt diese Geschichte. Und ist halt einfach. Und ich kann schon verstehen, wenn man dann sagt, so, was soll der Scheiß? Dafür bin ich nicht gekommen.
Nee, der ist halt auch ein bisschen etwas zu lang, glaube ich, am Anfang dafür, dass es abgibt. Also, da nimmt sich...
Ich finde das ja nicht so schlimm. Also ich meine, dass das Ding ist ja, der geht ja 86 Minuten insgesamt. Das ist ja schon mal nicht so lang. Und die erste Stunde ungefähr hast halt wieder so diesen Gangsterfilm, da wird hin und wieder mal wer erschossen oder so. Da gibt's so ein bisschen Gewalt, aber jetzt nicht in dem Sinne Action. Na, aber da wird so ein bisschen geprügelt, ein bisschen geballert, nichts Wildes. Aber ich finde, das hält dich halt genug bei der Stange, dass du dann das 20 Minuten Actionfinale bis dahin nicht gelangweilt bist, also.
Ja.
Klar, wenn du jetzt in so einen 100%igen Actionfilm willst, dann bist du vielleicht ein bisschen unzufrieden, dann bist du mit den meisten japanischen Actionfilmen der letzten Jahre unzufrieden.
Ja, das ist.
Ja, die sind ja alle so.
Ja, nee, das ist nicht. Ich dachte vielleicht, naja, stimmt, 6,5 Minuten ist halt nicht wirklich lang.
Ist nicht so lang. Nö. Und wirklich, die Geschichte ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Nee, du hast ja so dieses Problem, dass der Gangsterboss eben diesen Jungen aufgenommen hat, nachdem sein Vater gestorben ist. Und da kommt natürlich raus, dass er den Vater umgebracht hat. So viel Spoiler sei mir gegönnt hier. Und dann muss da natürlich ein Drama draus entstehen. Und du hast halt diesen Typen, der irgendwie die Organisation übernehmen will. Und das ist ja alles super solide und hat genug, dass ich mir denke, dass das ist doch interessant. Also langweilt mich zumindest nicht. Und dann kriegst du halt ein fettes 20 Minuten Actionfinale. Und gab es auch ein paar Leute, habe ich gesehen, die gemeint haben, ah, hier, die beiden Baby Assassins kommen ja viel zu kurz. Aber du hast ja da was, 8 oder 10 Killer oder so, die plötzlich auftauchen. Und natürlich sind die alle nur so für Gastauftritte da. Natürlich haben die jetzt keine 10-20 Minuten Story-Arcs mit Figurenentwicklung, sondern die sind halt da, die haben eine Action-Szene und dann sind sie tot. Genau. Ne? Also, ich finde das alles total in Ordnung hier. Also, nichts, wo ich mich groß beschweren würde. Das ist alles ein bisschen unrund, aber es funktioniert irgendwie.
Und man sollte noch nicht gucken für die beiden Baby-Assassins-Darstellerinnen. Also,
nö, ist halt nett, dass die da sind.
Erstmal wusste ich es auch nicht, als ich geguckt habe. Ich habe mir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Also, beim ersten Mal wusste ich es auch nicht. Ich dachte mir so, oh cool, die kenne ich doch.
Ja.
Und dann merkst du auch wieder, dass die Kleinere, die mit den blonden Haaren wirklich was drauf hat, echt actiontechnisch, dass die muss ja auch bei Tag und Co. gelernt haben. Also die kann ja wirklich was. Also und das.
Ja, die kommt von da. Ja. Die hat ja auch in Reborn eine ganz kleine Rolle.
Genau. Sie ist.
Ne, und sie ist ja eigentlich Stuntfrau. Genau.
Sie ist sogar Stunt-Double in John Wick 4 quasi hier für die Sängerin am Anfang in Japan im Hotel quasi sie das Stunt-Double. Also das und das merkst du halt an, dass sie wirklich was drauf hat, also in der
und du merkst sie auch an, dass sie eigentlich für ihre Rolle viel zu alt ist.
Und das merkst du beiden so ein bisschen an der Baby-Assassin, ich dachte so, die sind noch keine 20, die beiden, so okay.
Naja, ich meine Dingenskirchen, also die Langhaarige, die Takaishi, die ist ja jetzt erst 21. Das heißt, ja, als die Baby Assassins gedreht haben, war die vielleicht so, was, 19 oder was? Das ist ja auch schon wieder drei Jahre her. Also, ne, das geht noch. Aber die andere, die ist jetzt halt 29.
Ja.
Und das siehst du. Die ist nicht gerade aus der Schule gekommen. Ne? Und, ja. Das ist so ein bisschen so, aber gut, du brauchst halt bei Baby Assassins eine, die halt auch was kann. Genau. Ne, du merkst halt so, die Takaishi, die ist halt tatsächlich Schauspielerin und die andere, die ist halt Stuntfrau. Und dementsprechend spielen sie dann auch in Baby Assassins. Naja. Aber hast du noch irgendwas zum Hausmeister?
Ist dir denn dieser Hans Zimmer Soundtrack auch aufgefallen? Ist das nur mir gestern noch beim Anschauen aufgefallen?
Mir ist das jetzt nicht als Hans Zimmer aufgefallen, aber mir ist aufgefallen, dass der Soundtrack eigentlich ganz gut ist.
Nee, doch, es hat mich sehr stark an Hans Zimmer erinnert. Doch, dieses Dröhnen, was immer wieder kommt, so vor Action-Szenen, was ist so, ich weiß nicht, wer der Komponist war, aber es steht nirgendwo, vielleicht hat er da so ein bisschen Hans Zimmer Sets bekommen, so ein bisschen so Tools und,
warum nicht? Ja,
es hat mich so gestern so gedacht, der Soundtrack ist schon fast so gut für den Film.
Ja, also, aber ich meine, sind wir ehrlich, wenn du schon Soundtrack machst, gibt es schlechtere Leute, die du kopieren kannst als Hans Zimmer. Ich bin ja kein großer Hans Zimmer-Fan, aber ist ja.
Es kommt eher drauf an, also der 90er Jahre Hans Zimmer definitiv ist vor dem.
Ja, auf jeden Fall. Also
vor dem, was jetzt ist.
Irgendwann wurde halt langweilig.
Also das hat mich auch wirklich so eher an diese 90er, also noch so ein bisschen Dark Knight erinnert, aber ja. Und Hans Zimmer ist halt quasi auch Qualitäts. Wenn du siehst, Hans Zimmer macht den Soundtrack, weißt du so, okay, der kann nicht so schlecht sein.
Ja.
Nee, ich habe nichts mehr gesagt.
Ja.
Hausmeister ist halt guter Film, ist auch ein netter Einstieg in die Welt von dem guten Hugo und dann.
Ist, glaube ich, der einfachste Einstieg. Ja. Denn die anderen Filme machen es einem relativ schwer. Also ich habe auch Baby Assassins, zu dem wir jetzt dann wohl kommen werden, habe ich ja dann auch letztes Jahr das erste Mal gesehen, jetzt das zweite Mal. Und beim ersten Mal hatte ich doch sehr Probleme.
Es ging mir ähnlich. Ich habe es ja gesehen, weil unsere beiden IMDb-Letterbox-Wertungen sind beide etwas in die Höhe gegangen.
Ja. Also habe ich mir auch damals schon gedacht, dass mir der beim zweiten Mal besser gefällt. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch eher, warum er mir so Probleme gemacht. Und der hat mir auch immer noch ein bisschen Ärger gemacht. Und das ist was, wo ich mir denke, das könnte man besser machen. Wird aber wahrscheinlich auch, umso öfter du den siehst, weniger schlimm. Aber, da kommen wir dann gleich noch zu. Aber erstmal ganz kurz noch hier zu seiner Hilfe. Er hat sich ja dann einen Action-Regisseur gesucht. Das ist der Kensuke Sonomura, der jeden japanischen Film gemacht hat.
Ja, also.
Also, willst du ein paar nennen?
Mir fällt spontan Noble Girl, hat er die Action gemacht. Falls ihr euch was sagt, das ist der eine Dings, was hier Mamoru Oshii für Ushi. Ihr wisst schon, der Typ, der kurz in der Stelle Regie geführt hat und Avalon.
Ja.
Der eine, also quasi der ein bisschen unbekannter Film ist, der wurde aber auch mitbeworben, quasi mit dieser einen fetten, langen Action-Szene, die hat er gemacht. Next Pet Labor, er hat die Action für John Woo gemacht in Notwehr, also Manhunt, Godzilla Final Wars war auch mit dabei bei Stunts, Machine Girl, Deadpool, jetzt demnächst diesen 1%er mit Tag hat auch die Action gemacht.
Richtig.
Bad City hat er Action und Regie gemacht.
Hat er Regie geführt. Genau. Bad City also er hat zwei Filme Regie geführt, nämlich Bad City und Hydra. Genau. Und die sind beide wunderbar. Also gerade Bad City ist super. Er hat übrigens auch die Action für Jigen Daisuke gemacht. Also dieses Lupin-Spin-Off, was ich mir neulich angeguckt habe auf Amazon. Kann man es gucken, ist eine Amazon-Produktion. Und der ist tatsächlich auch ziemlich gut. Kann man ruhig mal gucken. Also, kann man machen. Aber ja, der hat alles gemacht. Der hat auch Spiele gemacht, zum Beispiel Resident Evil 3. Oder, ich sehe gerade hier, hoch. Wer kam denn da? Warst du weg gerade?
Ich bin noch da. Ich bin da.
Da ist irgendwer gerade reingeploppt und wieder raus.
Okay.
Keine Ahnung. Egal. Hier, Resident Evil Vendetta, alles. Ach, der Typ hat alles gemacht. Also er ist einer der paar großen Action-Regisseure. Der andere wäre Yuji Shimomura. Lustigerweise ein sehr ähnlicher Name. Ja, der macht jetzt so Sachen wie Kingdom und Alice in Borderlands. Ja.
Kingdom war ja auch dabei, unserer Kenzuka.
Ja, ist lustig. Also ich meine, die Action-Heinos, die kennen sich wahrscheinlich alle. Und ja, aber der wie heißt er jetzt hier? Ich komme mal durcheinander. Shimomura, der hat ja auch Reborn und Death Strands gemacht und hier den Musashi.
So Reborner.
Also,
hatten wir auch eine Folge.
Ja.
Vor 2 Jahren.
Hatten wir auch eine Folge. Ist ein großartiger Film. Also das sind so die, also gerade hier der Sonomura, da habe ich eigentlich noch viel mehr Hoffnung als beim Sakamoto. Genau. Als große Action-Hoffnung Japans. Genau. Also wenn der noch ein paar Filme macht, sowieso wie so Bad City, sehr, sehr gerne.
Oh ja. Bad City war super.
Ne?
Also das...
Ja, also...
definitiv. Also das ganze Finale von Bad City...
Müssten wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen.
Ja. Max wollte ja auch zu Bad City mal was machen, aber...
Ja, dann sollten wir das irgendwann mal in Angriff nehmen zu dritt.
Ja...
Aber schon mal empfohlen, also Bad City ist großartig.
Das ist auch unser Liebling Tuck dabei, der jetzt wieder seinen Nachnamen hat angeblich. Also Leute, in Werbung von Sir Twindy heißt er wieder, ist er nicht mal der Treibpunkt für Data, Blindenschrift, Zielvorrichtung.
Aber der Adam von Third Window Films, der macht ja auch gerne mal ein bisschen, was er will.
Ja, stimmt. Aber guck mal.
Der ist ja ein eigenwilliger Mensch.
Aber er heißt auf jeden Fall erstmal Tuck und der Nachnamen variiert gerne mal. Genau, wir sind jetzt hier bei den Baby Assassins, die nichts mit Baby Metal zu tun haben oder Lady Beard oder Baby Beard.
Ja, aber es sieht erstmal aus, als wenn es in eine ähnliche Richtung
definitiv.
Geht. Na, also dieses niedliche Mädchen und dann Gewalt. Genau. Ne? Ist ja das gleiche wie niedliche Mädchen und Metal. Und das war ja auch das, was mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt hat. Aber worum geht's denn erstmal? Erzähl doch mal ganz kurz, was Sache ist.
Wir haben hier zwei ganz junge Auftragskillerinnen, die von der gerade ihre Schule abgeschlossen haben und jetzt, weil das so eine Organisation ist, die noch unter 20 sind, müssen sie trotzdem jetzt langsam allein ins Recht kommen und müssen zusammenwohnen und brauchen Nebenjobs, damit sie das nicht so auffällig sind, dass sie Auftragskillerinnen sind, die viel Geld haben. Sondern sie müssen halt quasi in der Gesellschaft irgendwie zurechtkommen und ihren Platz finden. Das ist so das große bisschen Drama auch dabei, weil also das große Drama, das leichte Drama, was so mit in diese Komödie mit reinfließt, in die Action-Komödie, das Finden in der Gesellschaft für beide zurechtfinden, also das spiegelt sich ja so ein bisschen wieder und dann und beide.
Also du meinst das totale Scheitern.
Ja, das totale Scheitern und seinen Platz suchen quasi in der Gesellschaft. Also und erkennen, ob man da überhaupt einen Platz findet oder nicht. Also ist ja.
Ja.
Und
Spoiler, nein.
Und beide sind natürlich sehr, sehr weltfremd und müssen, na gut, es ist halt die Jugend, wahrscheinlich sind sie auf dem Spektrum für ADHS oder was oder kurz Aufmerksamkeit, das fand ich so super beim zweiten Mal. Wie bezahlen wir unsere Miete? Ich dachte, du hörst zu. Nein, ich habe nicht zugehört und hab was angedacht, weil ich dachte, du hörst zu. So. Es ist so ein bisschen Männerwirtschaft, nur mit hübschen, niedlichen Mädchen, die Auftragskillerinnen sind und in Japan spielt. Also.
Ja, also früher, damals in den 90ern, hättest du das gemacht mit irgendwie so ein paar, wie man im Englischen sagt, Slackern, die zu Hause sitzen und den ganzen Tag kiffen.
Ja.
Nur, dass die beiden hier halt einfach geisteskrank sind.
Ja. Und gerne Erdbeerkuchen essen. Ebenfalls.
Ja, das ist verständlich.
Also ich stelle den Kühlschrank und essen halt nicht. Also, aber er steht.
Ja.
Was eine tolle Kameraeinstellung ist.
Super, ist super. Also die ist wunderbar. Aber ganz kurz mal zu diesem Zustand, in dem die beiden sich befinden. Ich habe es jetzt gemeinerweise geisteskrank genannt. Aber wir haben eben diese zwei Figuren, Shisato und Mahiro. Gespielt von eben Akari Takaishi und Saori Izawa. Beide ganz wunderbare Schauspielerinnen. Aber ich finde die Mahiro, also die Blonde, die ist irgendwo noch so entfernt, begreifbar. Die ist halt mehr so diese, ich komme mit Menschen nicht klar und ich will eigentlich zu Hause auf dem Sofa liegen und Videospiele spielen. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich noch relativ gut mit identifizieren kann, auch wenn es halt ein bisschen drüber ist. Aber die andere, die Chisato, die ist ja die erste Hälfte des Films einfach nur wirklich komplett gaga. Ja. Also die funktioniert ja gar nicht als Mensch.
Nein.
Und das ist das, was mich da so ein bisschen abgehalten hat, da überhaupt irgendwie einen Bezug zuzufinden, weil die einfach so drüber und doof ist und auch nicht dabei nicht mal sympathisch ist für mich.
Ja. Also
ne, die ist einfach nur so gestört.
Ja, das ist so dieser Anime-Faktor wahrscheinlich, und kommt ja so gut an, weil das ist so diese typische Anime-Heldin, die so komplett drüber ist, so ein bisschen schlagsig, so sie verliert.
Ja, aber Figuren, die so fernab sind von jedem menschlichen Verhalten, die hättest du halt normalerweise als Nebenfiguren oder als Bösewichte. Ja. Und hier die Oberbösewichtin, die verhält sich ja genauso gestört. Die sind ja quasi genau gleich. Und da finde ich das total passend, weil du nicht den ganzen Film mit der verbringst, sondern die taucht halt hin und wieder auf, macht komplett wahnsinnige Sachen. Und das ist unterhaltsam. Aber die hier soll irgendwie halt für dich ein Bezugspunkt sein und irgendwie die Geschichte vorantreiben. Und ich hatte ein ganz interessantes Gespräch auf Twitter mit einem ganz, ganz großen Fan des Films. Der meint halt so, dieser Film wäre primär darüber, wie die beiden eben nicht kommunizieren können. Und das funktioniert ja auch, weil die eine eben komplett wahnsinnig ist und die andere eben nur rumgammelt. Aber das ist mir ein bisschen zu viel und das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen eleganter machen können. Aber wie ich schon sagte, umso öfter du den Film guckst, desto weniger wird es wahrscheinlich ein Problem, weil du mehr ein Gefühl dafür kriegst, was diese Figur eigentlich sein soll. Aber das hat es für mich, glaube ich, ein bisschen verdorben, weil die einfach so derb drüber ist und so erst zur Mitte des Films dann so ein bisschen Mensch wird.
Ab dem Metcafé ungefähr wird sie zum Menschen.
Ja. Genau, und das ist so ziemlich die Mitte des Films. Und dann bist du aber auch schon fast im großen Finale.
Aber wie gesagt, wir hatten ja das kurz schon, diese Szene im Restaurant erstmal. Diese Chefin ankommt, zu viel Parfüm, wo ist dein T-Shirt? Mhm. Und jetzt mach mal die Waffe. Die Mango.
Genau.
Mango, wo ist die? Was ist eine Mango? Wo ist die so?
Aber sie stellt sich da auch unglaublich dumm an. Also ich kann verstehen, dass sie diese Chefin hasst. Ich kann auch die Frustration der Chefin verstehen.
Ja, und dann macht sie die Sahne so perfekt und dann der Typ, ich mag keine Sahne, wirst du sie haben? Und dann nimmt sie wirklich so, boom.
Ja.
Und bricht der Chefin fast noch das Genick da. Und dann.
Ja. Also ich dachte mir den ganzen Film über, würde ich mit den beiden irgendwie abhängen. Ich würde irgendwann Mahiro fragen, ob sie die andere nicht umbringen kann. Weil die mir so auf den Sack geht.
Kann ich verstehen, ja, sie ist halt wirklich sehr anstrengend, also als Person. Also das ist halt, da brauchst du eine sehr große, starke soziale Batterie, wie man heutzutage sagt, glaube ich, um sie länger als 5 Minuten zu ertragen.
Ja, wie gesagt, so ab der Hälfte des Films wird sie plötzlich, also da bricht auch die Figur komplett.
Da
kommuniziert sie plötzlich und sie reden und alles ist total, also relativ normal für die.
Ich glaube, weil sie...
Und da ist die auch plötzlich sympathisch.
Ja, wahrscheinlich im Midcafé merkt sie das erste Mal, dass es noch andere Mädchen gibt, die so sind wie sie. Sie blüht ja auch auf, weil da ist ja dann quasi, wo hier die Blonde so merkt, so, das ist ja gar nichts für mich. Sie hat Spaß, sie blüht auf und geht dann halt quasi nach Hause auf dem Sofa und gammelt da lieber vor sich hin. Und
es ergibt schon irgendwie Sinn. Aber ich bin überzeugt, das hätte man auch ein bisschen schöner lösen können. Ein bisschen erträglicher.
Definitiv, das ist...
Allein diese Szene relativ zu einfach, wenn die gerade eingezogen sind und sie durch die Wohnung läuft und diese Geräusche macht, die wohl... Was soll das sein? Geräusche von einem Hund, der mit seinen Pfoten und den Krallen so auf dem Boden und so. Und ich, Alter... Stirb. Bitte stirb.
Dieses
Ja. Warum
wo ist mein Maschinengewehr? Ich hab's doch hier irgendwo. Sie verlegen ja auch dauernd. Jeder verlegt seine Waffe. Weißt du, sie verliert hier ihre Waffe, was wir am Anfang ja gar nicht wissen. Die Öffnungsszene ist ja diese quasi die erste Action-Szene des Films, wo sie ihr komplettes Können zeigt, wo sie halt wirklich sich dadurch den Supermarkt prügelt, den Chef umbringt und dann der Typ, wo wirst du hin? Ja, wir haben jetzt geschlossen, was ist mit meinem Schichtplan? Und dann prügeln sie sich und dann kommt sie halt quasi die Großschlange davor, dass sie, du warst die ganze Zeit da, wo sie dann quasi von dieser sie fantasiert ja immer wieder von dieser normalen Freundschaft, auch in den Gedanken sowas bis hin, wo du merkst, sie kommt wahrscheinlich, wird in Gesellschaft wirklich zurechtkommen, so.
Was ich da aber auch bei dieser Szene ganz merkwürdig fand, ist, na, also sie geht ja zu diesem Vorstellungsgespräch zum Kombini. Und sie soll da irgendwie so undercover sich einschleusen, Informationen sammeln und dann den Chef umbringen. Und dann hast du ja diesen Moment, wo sie das Vorstellungsgespräch nicht mehr erträgt, sie den Chef umbringt, rauskommt, dann sind da irgendwie 10.000 Angestellte. Was eher ein Supermarkt als ein Kombini, ist ein bisschen groß. Egal, so ein Laden halt. Und dann hat sie halt diese riesen Action-Szene mit den ganzen Leuten da drin und das ist super geil, macht einen riesen Spaß und du denkst ja, geil, ich will mehr davon. Und dann kommt aber diese Enthüllung, dass es nur eine Fantasie war. Ja. Und ich frage mich dann da, normalerweise würdest du das aus einem von zwei Gründen machen. Einer wäre, dass sie dann hinterher was anderes tut. Ne? Dass sie sich einmal vorstellt, oh, ich will hier alle umbringen, aber hinterher macht sie das dann doch nicht. Aber hinterher bringt sie halt doch den Chef um und ist dann da fertig. Also ist der Grund hinfällig. Und das andere wäre, dass sie irgendwie fantasiert, dass sie irgendwie was Geiles kann, was sie eigentlich nicht kann. Und das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil sie ist ja so gut. Und ich verstehe nicht, warum das eine Fantasie sein muss. Warum kann sie nicht einfach da den ganzen Laden umbringen? Tatsächlich, ich raff diese Szene nicht. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Sie ist halt da, um zu probieren, dass sie Action kann und dass sie was drauf hat und dass der Film auch Action zeigen wird. Aber zu mehr ist sie nicht da. Also
ja klar, aber warum ist es eine Fantasie? Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen logischen Sinn, warum man das nicht einfach als realen Auftrag einbaut. Keine Ahnung. Ja. Ich begreif's nicht.
David Lynch wurde
es. Es war alles nur ein Traum.
Es ist so quasi schon fast so ein David Lynch-Moment, der. Er ist einfach da, obwohl er. Ja, ich kann es doch nicht erklären, das ist halt.
Ja, wirkt so von meinem Verständnis her, warum du so Fantasieszenen einbaust, ergibt's keinen Sinn.
Definitiv nicht. Vielleicht, um zu zeigen, dass sie halt wirklich gerne abschweift mit den Gedanken und dann sich in ihrer Traumwelt verwickelt, aber dann.
Ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist eine geile Szene, ich will mich nicht zu sehr beschweren. Aber das ist so einer der Punkte, genau wie halt, dass die andere so extrem drüber ist. Das sind die Sachen, wo ich mir denke, ja, ich verstehe ungefähr, was er will. Es läuft aber noch nicht so ganz rund.
Dann kommt er jetzt quasi hin und so, ja, kannst du ihn bitte, sie bringt ihn noch um, kannst du die Leiche und so, ich muss zu meinem Nebenjob. So.
Ja.
Und dann macht der Film auch noch was Merkwürdiges. Also sie kommt dann nach Hause mit dem Brot und dann sagt, also ich hab in den Deutsch geschaut, die deutsche Synchro ist auch so ein bisschen, sie ist in Ordnung.
Fragwürdig?
Die Sprecher geben sich schon Mühe, aber du merkst halt so, das ist noch so, ich weiß nicht, was los war. Also es passt auch, der Humor funktioniert wunderbar im Deutschen. Also es ist so eingedeutscht, dass es auch wirklich Sinn ergibt und nicht nur quasi, das ist so für die japanischen Fans ist, sondern also die reden dann auch so, im Mitcafé reden dann so quasi von 10 Kröten, was ihr Essen gekostet hat, quasi. Sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Aber an manchen Punkten merkst du halt, dass es wahrscheinlich die besten Sprecher waren.
Ja, ich meine, für solche Filme haben sie wahrscheinlich nicht das größte Budget für die Synchro.
Aber dann kommt sie jetzt nach Hause und gibt ihr hier dieses Brot und der deutsche Synchro sagt sie quasi, das Kern dieses Brotes entspricht nicht meiner Wut, so und sowas, also so.
Ja.
Und dann
die englischen Untertitel sind, glaube ich, ziemlich genauso. Okay.
Dann haben sie sich wahrscheinlich doch sehr nah an den englischen Untertiteln gehalten, aber ja.
Naja, also ich habe jetzt nicht im Ohr, was im Original gesagt wird, habe ich nicht so drauf geachtet, aber das Englische ist so ziemlich das Gleiche.
Ja. Okay. Ja, und dann, wie gesagt, dann macht es halt diesen Zeitsprung nochmal zurück, wo sie beiden quasi erst zusammenkommen und dann wird der Böse erst eingeführt. Also das ist auch wieder so.
Allem, dass der Böse eingeführt wird, ist ja auch noch im Rückblick. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, warum machen wir eigentlich diesen Zeitsprung? Normalerweise würdest du den halt machen, weil du jetzt, keine Ahnung, Mission Impossible 3, du startest im Flugzeug, der Bösewicht hat gerade Tom Cruise unter Kontrolle und du willst ihn fertig machen und dann gehst du zurück, so wie also das typische, der Lachs ist irgendwie an der Angelschnur und sagt so, oh ja, das bin ich. Ihr wollt sicher wissen, wie ich in diese brenzliche Lage gekommen bin, ne? Ja. So. Und dann kriegst du halt den Rückblick, aber hier ist eigentlich kein dringender Grund. Es passiert halt einfach. Ne, so. auch so ein bisschen unbeholfen. Ich meine, er stört nicht, aber man fragt sich schon so ein bisschen, warum ist das als Rückblick erzählt?
Ja, du hättest das, wir hätten doch auch die beiden so sehen können, eine Wohnung, wie sie zusammenleben, sich dann zusammenfinden und Scheiße bauen. Also das ist halt der Rückblick ist halt nur dafür da, ja, um nochmal auf die Szene vom Anfang zurückzukommen, wo quasi wir wissen, warum sie ihre Waffe verloren hat und wie sie zur Leiche gekommen ist, also quasi was da.
Ja, also, ja.
Es ist erzählerisch manchmal so, geht da ein paar Umwege, die nicht hätten sein müssen können.
Es ist alles ein bisschen holprig, merkt man. Ja.
Aber wie gesagt, danach wird es halt wirklich besser, dann kommt halt das Mietcafé und das Mietcafé ist wirklich so.
Ganz kurz davor haben wir noch was, wo der Bösewicht oder die Bösewichte eingeführt werden. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz geil. Das ist ja so eine Yakuza-Familie. Ja. So der Vater mit einem Sohn und einer Tochter. Und der Sohn wird immer runtergemacht, weil ja jetzt hier Yakuza auch ein bisschen feministischer werden müssen und mehr so die Frauen einbeziehen müssen und weiblich geführte quasi Einnahmequellen brauchen und so weiter. Und das ist ja schon ein ganz netter Angriff auf dieses machohafte Yakuza-Ding, was immer abläuft. Und das geht ja dann auch so weit, dass eben Vater und Sohn dann irgendwann in dieses Maid-Café gehen, wo dann die eine von denen arbeitet. Und das ist so humortechnisch, glaube ich, so die Krönung des Films. Na, also das ist schon gut.
Ja, und er wird halt eingeführt quasi, die beiden Mädchen gehen erstmal vorher an diesen Typen da, an diesem Stand, kaufen sich was und er macht halt Wechselgeld, bitte so, hier, ihr trennt mir ein Wechselgeld zurück und dann kommt halt er kauft sich da diese Edomar-Bohnen quasi, diese Bohnen auf diesen Spieß da, oder Bronzbohnen.
Das sind keine Bohnen, das sind so Reis, also so Mochi, also eigentlich heißt es Dango, sind so Bällchen aus Reismehl. Okay.
Ja, gut.
Sind geil. Okay.
Gut. Muss ich mir merken. Aber jedenfalls, genau, der kauft sich, dann macht auch den Witz und der hat halt überhaupt keinen Humor und sticht ihn dann erstmal den Stab ins Ohr und möchte dann seine 3 Millionen haben und dann wissen wir, okay, das ist einer der Bösen im Film. Aber warum ist der an derselben Stelle wie die Mädchen? Also, es ist Zufall.
Na gut, das ist ja okay, das kann ja passieren. Das ist ja total in Ordnung.
Es ist sehr viel Zufall in dem Film, aber das ist halt wirklich. Es passiert sehr viel zufällig und nebenbei so ab und zu.
Zufälle stören mich nicht.
Und dann springt er halt quasi wieder zu den Mädchen in der Wohnung, wie sie so langsam einleben, erstmal die Wohnung finden, wo sie im Kreislauf an dieser Kreuzung, wo sie wieder über die Miete diskutieren, wo du auch merkst, okay, die beiden sind schon besonders. Also.
Mhm.
Und dann sind sie halt in der Wohnung und diskutieren so, warum Social Net, also SNS, was der Japaner immer sagen, für soziale Netzwerke, warum die Menschen da so fies und gemein sind, und so langsam anfangen zusammenzuleben, wo sie sagt, hier, guck mal, ich hab Reisputz, jetzt so, das wirst du nicht lange machen.
Ja.
Und nach und nach immer wieder Absagen von dem Jobs haben und dann, ich habe jetzt hier eine Stelle mitgekriegt, kann ich nicht mitkommen, ich hab ein Vorstellungsgespräch, ich hab einen Job. Und sie dann so fragt, kann ich nicht mitkommen? Darf ich nicht mitkommen? Vielleicht ist das auch was für mich. Und dann landen sie in diesem Mietcafé. Und dann haben sie beide das Outfit an, diese Katzenöhrchen dran.
Ja. Und werden Außerirdische.
Und dann erst.
Ja, was ich dann noch großartig finde, ist ja die quasi direkte Vorgesetzte von denen. Die sitzen ja irgendwann bei der Mittagspause. Und sie packt da so ihr Kombini-Essen aus, so Sandwich und so weiter. Und die sitzt, oh, das Sandwich kostet über 300 Yen, das kann ich mir nicht leisten, bla bla bla. Auch so ganz nett mal nochmal darauf hinweisen, wie sehr so Teilzeitarbeiter abgezockt werden.
Das ist fantastisch. Wie gesagt, im Deutschen sagen sie ja 3 Kröten sowas, also sie sprechen halt von Euro oder Geld. Also sie sagen, das ist fantastisch. Hier, das ist das Teuerste, die Reistasche, das war wahrscheinlich ein Onigiri oder was mit Lachs und sowas. Das ist das Teuerste und das auch, dafür hättest du doch eine Rindersuppe bekommen können. Und was, das ist ja, da hättest du eine andere Mahlzeit schon für bekommen können. Und das Sandwich, das sind ja zusammen 10 Kröten. Da ist ja fast eine Tagesportion an Essen, was das ja. Aber braucht man nicht mindestens 10 Kröten, um gutes Essen zu haben? Wo du halt merkst, da treffen die zwei Wetten zusammen. Sie kann halt nicht sagen, warum sie reich ist, warum sie Geld hat und nicht mit Essen umgehen kann. Die andere diese harte Realität, dass du halt ums Überleben kämpfen musst und aufs Geld schauen musst, so. Ja.
Ja. Übrigens, kurzer Minimal-Spoiler für den zweiten Teil. deren großes Problem im zweiten ist ja, dass sie pleite sind.
Ja, das habe ich in der Handlung schon gelesen.
Das finde ich. Ja, das ist schon wieder super. Übrigens sind sie pleite, weil sie das Fitnessstudio, wo sie nicht hingehen, nicht abonniert haben und nicht bezahlt haben. Also nicht gekündigt. Gekündigt ist das Wort.
Abonniert, gekündigt haben, ja.
Ja.
Da gibt es viele Menschen, die Abos für Fitnessstudio haben und der sich kündigen.
Ja, das ist das Konzept von Abos. Ja. Du verkaufst es einmal und dann vergessen es die Leute zu kündigen und dann bezahlen sie einfach ewig weiter. Ja.
Sind die besten Kunden, genau, ja. Und dann merkt halt quasi die Blonde, dass sie nicht in diese Welt reinpasst. Also komplett nicht. Also, weil sie kauft jetzt, die lange Schwester, die kauft ja nochmal für alle die guten Sandwiches zum Einstieg quasi so als Willkommensgeschenk, so auch diese Frucht-Sandwiches, wo du weißt, dass das kompletter Beschiss ist. Gibt da haufenweise YouTube-Videos dazu, wo Leute sehen, die sehen ja richtig geil aus, und dann kaufen die sich das, klappen das auf und sehen so, vorne sind so, ist so anderthalb Erdbeeren so, mit so ein bisschen Creme, hinten ist einfach nur Trockenbrot.
Ah, das ist jedes Sandwich.
Ja. Echt? So schlimm in Japan?
Ja, ich meine, ja, bei manchen ist es schlimmer, bei manchen weniger schlimm, aber prinzipiell, natürlich packst du das leckere Zeug alles auf die eine Seite, weil das ist, was die Kunden sehen können.
Genau. Und hinten ist nichts mehr.
Ja.
Ich bin ja nicht so ein Fan von solch.
Ja, wenig.
Aber dann freuen sich alle, weißt du, so, und sie geht so, tschüss, ich gehe dann mal. Hat nicht mal einer gemerkt, dass sie gegangen ist, so, weißt du, so wie im echten Leben. Wenn du so merkst, bin jetzt auf dieser Party, dieser Veranstaltung so komplett Ferienplatz, wenn ich jetzt gehe, wird das keinem auffallen.
Merkt keiner. Ja.
Und dann sind wir schon fast im Finale,
Richtig. Und das ist halt so der Punkt, wo die Figuren so weit sind, dass sie existieren als Figuren. Vorher sind es ja einfach nur, hehe, wir sind bescheuert. Ne? Und jetzt haben wir sie endlich mal etabliert. Und das finde ich halt beim zweiten besser, da fangen sie eben auf dieser Stufe schon an. Ne? Da sind sie immer noch doof und machen Quatsch und haben komische Sachen. Aber sie funktionieren halt irgendwo als Figuren.
Ja.
Ne? Und aber hier geht's dann relativ schnell ins große Action-Finale. Es kommen wirklich noch diese Yakuza in das Café und ganz großartig bestellt dir der eine den Om-Reis, also so Reis mit Omelette drauf und dieses Mädchen sagt so, ich kann hier mit Ketchup was draufmalen, was soll ich draufmalen? Man sagt das Kanji für Jingi, also Ehre. Ehre. Genau, und das ist halt einfach nur, weil es saukompliziert ist, so ein fetter Klops-Ketchup und da platzt ihm der Arsch.
Ja. Ja, ihr wollt ja vorher, glaube ich, Gangster Yakuza draufgeschrieben haben, das war noch schwerer, also. Ja, dieses Moin Moin Kyun und wie sich anstellen muss und dann so Moin Moin Kyun auch so komplett übertrieben nochmal, also das ist ja, es ist vielleicht auch Humor, den man mögen muss so zum Teil, sonst ist man vielleicht ein bisschen verloren in diesen Punkten.
Ja, aber der ganze Film ist sehr spezieller Humor. Also das ist schon, das magst du oder nicht. Ich finde es okay, größtenteils. Ja. Also wirkt, solange die Figuren etabliert genug sind, finde ich das witzig und unterhaltsam. Aber es ist speziell. Ja.
Und dann sind wir halt wirklich bei diesem Finale, wo da nochmal geprügelt und geschossen wird und was wir schon hatten, so kommt, ihr beiden seht aber nicht aus, ob ihr einkaufen möchtet, so und dann. Einmal geschlagen und erschossen, das war's so. Wo du auch merkst, dass die beiden gut zusammenarbeiten können.
Ja, das ist gut. Es ergibt ja auch so Sinn als Duo, ne? Die eine schießt, die andere kloppt.
Und sie hat ihr Maschinengewehr dabei. Sie hat ihr Maschinengewehr. Und natürlich.
Ja, das ist ja so dieses typische Zeug, was sagt, ich will mit meinem Maschinengewehr ballern. Und das muss ja dann irgendwann kommen. Das ist ja so das typische Ding. Du weißt ganz genau, zum Finale wird sie das Maschinengewehr auspacken.
Genau. Wozu habe ich's? Ne? Wir haben gerade keinen Auftritt dafür. Wozu habe ich's dann gekauft? So.
Ja.
Ja.
Ne? Also das ist schön. Ja. Das ist ordentlich aufgebaut.
Wir haben noch was vergessen. Wir haben den Reinigungstyp vergessen, weil ich denke mal, das ist derselbe wie dann bei Yellow Dragon Village. Das können wir nochmal drauf hinspringen nachher, weil er sagt dann so, das kommen wir nachher von diesem Reinigungstyp, den müssen wir nochmal notieren, auf den müssen wir nochmal zurückkommen.
Ja.
Die Reinigungsfirma ist ja auch so geil. Was? So teuer? Ja, so kostet halt so Entsorgung von Leichen so ein bisschen, wenn sie es privat bezahlen und nicht über die Firma abrechnen können, so.
Ja.
Und das Parfüm, die Yakuza-Tochter riecht das ja an Parfüm, an Deutsch und Gabbana, dass die das war.
Richtig, richtig. Ja, ja.
Und dann, wie gesagt.
Ja, das ist schon alles ganz witzig, so. Genau. Vom Aufbau her.
Ja, dann kommt halt diese große, fette Action-Szene.
Ja.
Im Café hat sie halt quasi ihren John Wick-Moment, wo sie entwaffnet und dann so quasi so diese Waffe so schräg hält und dann Kopfschüsse verteilt, was sie auch nicht mehr machen soll. Weil sie sind auch nur Menschen von der Reinigungsfirma.
Ja, das ist ja ekelhaft und schlimm.
Und dann haben wir quasi dieses lange Finale, wo sie mit blonden Haaren sich so gegen extra starken Typen so richtig lange prügeln muss, so, wo du halt merkst, dass der Action-Regisseur sehr viel Hongkong-Kino mag, was ist. Ich habe jetzt ein paar Filme gesehen, wo er Action-Regie geführt hat. Das ist egal, also du merkst halt quasi, dass es dieser Stil ist, sehr stark an Hongkong geprägt. Was nicht schlimm ist, was ist ein guter Action-Stil?
Ja, wenn du Action machst, was gibt's Schöneres, genau. Ne?
Also. Hast du nur noch die Auswahl zwischen John Wick oder Hongkong Action? Was anderes brauchst du gar nicht anfangen, also. Oder du etablierst irgendwas komplett Neues und das dauert eine Weile.
Ja.
Einmal gesagt, und dann.
Ja, nee, das ist schon okay.
Und dann prügelt sich dann mit diesen Typen so, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich bin fertig, ich will nach Hause.
Ja.
Und dann halt darf die einfach noch ihr Maschinengewehr abfeuern.
Mhm. War schon super.
Und dann kommt nur noch der Abspann, wo wir noch kurz ein paar Making-of-Szenen sehen und dann sitzen beide so schön auf dem Sofa mit so einem Song, wie zu auf dein Handy an, das spielt auf ihrer Switch. Was ich auch merken muss, sie spielt wirklich realistisch auf einer Switch. Also wir kennen es ja von früher.
Natürlich.
Leute, wenn du siehst, so Filme guckst, wie früher manchen Filmen auf Controllern geprügelt wird und dass der nie Ahnung hat.
Nee.
Sie spielt wahrscheinlich wirklich oder tut so. Jedenfalls hat sie Ahnung, wie man eine Switch bedient, also und spielt, also.
Ja.
Und dann steht sie wieder auf am Ende und reißt doch beinahe den Stecker wieder raus. Hat's aber noch gemerkt, also. Und dann ist er leider schon. Dann ist vorbei. Man hatte Spaß.
Ja. Ja, ich möchte noch ganz kurz mal was zu dem Action-Regie-Menschen, dem Sono Muda sagen. Erstens hat er die Kampfchoreografie für Metal Gear Solid 4 gemacht. Auch die Action-Koordination für Devil May Cry 4. Und weil du meintest, der war auch als Darsteller in Death Trance. Und der war auch Kampfchoreografor oder wie man das nennen möchte, für einen Film von Sabu, der heißt Hold Up Down, der total super ist. Das ist ein quasi Werbefilm für die Band V6, also Band für die Boygroup V6. Da ist der Hauptdarsteller aus The Fable in dem Film drin und er ist die ganze Zeit quasi nur ein tiefgefrorener Jesus und alle anderen in dem Film kriegen aber so eine richtig fette Hongkong-mäßige Kampfszene zum Schluss. Und der eine, der ein Actionstar wird, der darf nicht mitmachen.
Ja.
Das finde ich total witzig.
Er hat auch Bushido, war auch Action-Choreograf und spielt den ersten Gegner. Ist auch ein super unterhaltsamer Actionfilm aus Japan, auf Anfang der 2010er. So.
Okay. Guckt Hold Up Down, der ist wunderbar. Der macht großen Spaß. Ja, aber so viel zu den Baby Assassins. Ich finde es ein prima Film, aber man merkt so ein bisschen, was läuft noch unrund, ein bisschen, was funktioniert nicht so hundertprozentig. Ist kein Fable.
Aber man sieht so, wo die Reise hingehen wird und kann, also.
Ja, also man merkt halt auch so, der Sakamoto, der schreibt keine Menschen, also generell nie. Der weiß, glaube ich, vielleicht auch gar nicht, was Menschen sind. Das sind alles halt irgendwelche komischen Stereotypen, Abziehbilder, überdreht bis zum Erbrechen. Muss man mögen oder nicht, aber wenn man es mag, dann kommt man da ganz gut mit zurecht. Und bevor ich es vergesse, mir ist gerade noch was eingefallen. Der hat noch einen Kurzfilm gemacht, der heißt Heaven's Rush, der ist auf YouTube verfügbar. Der geht so 10 Minuten oder so, und 9 Minuten nur, und das ist einfach nur Action, nichts anderes. Okay. Da geht ein Typ die Straße lang, und dann kommt ein Haufen Profikiller, die dem ans Leder wollen. Da ist auch hier wieder die Saori Isawa dabei, die wir hier halt schon hatten. Und Da wird ordentlich in Ärsche getreten. Ach, hier die eine aus Mad Cats ist auch dabei. Die jetzt gerade von dem Third Window Filmstypen so gehypt wird. Die heißt Ayane und postet immer Action-Zeug auf Twitter. Das ist auch ganz ziemlich cool, was die so macht. Ich habe ja Mad Cats noch nicht gesehen, aber ich bin da guter Dinge, dass der Spaß
der macht.
Du hattest den schon gesehen?
Der macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, in Deutschland ist er schon letztes erschienen von Bushmedia. Mhm. Er macht fantastisch viel Spaß, also ja.
Ja. Ich bin da ja immer noch so ein bisschen genervt, dass der nicht mal bis Osaka ins Kino kam. Ne, der lief ja nur in Tokio und ich glaube in Wakayama. Und nicht hier. Und ja, dann kam er letztes Jahr schon in Deutschland. Jetzt kommt er, oder kam er neulich oder kommt gerade in England raus. Und da kriegt er irgendwann die britische Blu-ray.
Ja, wir kriegen ja auch Wilbur schon im April, wie BBS Destin 2, also.
Ja gut, den habe ich ja wenigstens schon im Kino gesehen und da kannst du hier schon die Blu-ray kaufen und all so Kram. Aber bei dem fand ich so ein bisschen lustig, dass der rauskam, bevor der hier überhaupt ins Kino ist. Ist ja auch bei dem One Percenter wieder. Der hat ja im Moment derbe Probleme ins Kino zu kommen, weil sich Leute beschwert haben, dass man Filme von Tuck nicht mehr zeigen soll. Und er hat dann ein bisschen Probleme, den Kinos zu erklären, dass er eigentlich kein schlimmer Mensch ist und so weiter. Was man davon halten möchte, sei mal dahingestellt. Er war ja so ein bisschen in diese Shion Sono-Geschichte verwickelt. Und da gab es halt Leute, die sich da beschwert haben und dann wollten die Kinos plötzlich den Film nicht mehr zeigen und der Kinostart musste verschoben werden. Also Kacke. Und ja. Naja.
Ja, es kommt da in USA und England raus. Also.
Ja, also ich werde ihn mir wohl holen. Der sieht nämlich saugeil aus und ja. Wird schon gut. Waren gute Leute dran. Und ja. Naja, aber wir haben noch ein Dorf vom gelben Drachen, was eigentlich so klingt wie so ein typischer Hongkong-Film.
Oder so ein typischer japanischer Horrorfilm. Von dem Regisseur von Ju-On, der hat auch immer so Oxhead Village und Suicide Village. Und
ja, aber gelber Drache.
Ja. Es ist
also klar, die Dörfer sind immer gefährlich in Japan, aber die gelben Drachen sind doch eigentlich immer so irgendwie gelbe Tiger, gelbe Drachen, gelber Tiger, gelber Drache. Ja. Ist doch hier Ang Lee, ne?
Crunching Tiger, Hidden Dragon, was, oder im Deutschen nur Tiger and Dragon. Ja, ist halt, das ist schon sehr Hongkong und klingt schon ein bisschen klischeehaft, aber klischeehaft ist halt nicht unbedingt der Film, aber
Aber sowohl das mit der Action als auch mit dem Horror, das stimmt ja.
Definitiv, ja. Weil wir haben.
Ja.
Also ich habe den das erste Mal gesehen und ich wusste nicht, was mich erwartet. Er fängt
ja
erstmal an
ich auch.
Im 9:16 an. Quasi so Mockumentary-Style. Wir lernen erstmal wieder eine Gruppe Menschen kennen. Augenschein.
Und ich hasse sie alle.
Wollen wir spoilern? Ja. Wir spoilern euch mal kurz, wenn ihr jetzt was mehr zu dem Film wissen wollt, das machen wir später. Wir hassen sie erstmal. Wir lernen sie kennen. Sie haben halt viel Spaß, diese College-Jugendlichen da, Kinder oder Mitte 20er. Die sind ja schon wahrscheinlich ein bisschen älter. Auf ihren Trip, wohin auch immer. Campingtrip übers Wochenende.
Ja, die wollen, glaube ich, in so eine Hütte. Ja. So die typische Waldhütte. Genau.
Plus landen nicht in der Waldhütte, sondern ihr Reifen haben platten Reifen. Komischerweise.
Natürlich haben sie einen platten Reifen. Wenn du aufs Land fährst, hast du einen platten Reifen.
Und kein Ersatzreifen dabei.
Hills have eyes.
Genau. Und kein Ersatzreifen dabei und Handys haben kein Netz. Also, wir sind in den klischeehaftesten Horrorfilm-Stereotypen drin, die man sich nur vorstellen kann. Und, aber sie haben Platten in der Nähe eines Dorfes. Und dann gehen sie also quasi in diesem 9:16 Format, so langsam zu diesem Dorf, denken so, vielleicht haben sie ein Netz oder WLAN. Und suchen Hilfe, dann wird das Bild auf einmal breiter und dann steht da so ein
ist auch gut so
ein weißhaariger Typ mit Bart da und beobachtet sie. Und du merkst halt so, okay, ich bin jetzt in einem Horrorfilm.
Ja. Und so, in dem klischeehaftesten Horrorfilm.
Ja, der aber Spaß macht, weil du weißt halt ungefähr.
Es ist total in Ordnung.
Und dann sind sie halt in diesem Dorf, sie werden erstmal von empfangen, freundlich, sie kriegen Essen, drei Damen botten aus, alles ist so ein bisschen merkwürdig und drüber in diesem Dorf. Und dann, das ist der nächste Morgen. Es ist nochmal Frühstück, einer bekommt von so einem Mädchen so, hilf mir, eine der Figuren erzählt was, dass er auch eine Schwester hatte. Am Abendessen wird...
Einer ist verschwunden.
Ja, genau. Von allen wird, einer dieser Mädchen wird Gags gemacht. Sie isst Bohnen. Sie isst nur Bohnen. Sie ist vegan. So Beans for Vegans ist es im Englischen Untertiteln. Sowas. Mhm. Und dann wird auf einmal einer erstochen.
Jo.
Und dann merkst du so, oh, diese Art von Horrorfilm.
Ja, aber lass uns hier mal kurz mit der Handlung genau. Stopp machen, denn dann müssen wir auch, glaube ich, bald so richtig hart spoilern und ich weiß nicht, ob das jeder möchte. Ich würde aber durchaus empfehlen, diesen Film zu gucken, der ist durchaus unterhaltsam. Aber die Gründe, warum, da müssen wir eben spoilern und deswegen wer so ein bisschen was für so Horror und so Kram übrig hat, vielleicht ruhig mal reinschauen. Wer Horror nicht so mag, aber die anderen Filme des Regisseurs auch ruhig mal reinschauen. Aber ich würde sagen, wir machen mal die Spoiler-Dose auf und ich sag mal ganz einfach, der macht eigentlich genau das Gleiche, was der Hausmeister getan hat. Der täuscht vor mit so einem billig zu produzierenden Genre wie dem Dorfhorror, so Slasher-Gedöns, um dann einfach einen Actionfilm zu machen.
Und was für einer. Und vor allem, das erste, was ich geschaut habe, dachte mir so, wie geht es weiter? Sind die alle tot? Was kommt jetzt? Was passiert noch?
Ja, ich war misstrauisch. Ich war misstrauisch, weil wir haben ja diese relativ große Gruppe Leute und du hast so ein paar Figuren, unter anderem eben diesen Freund aus dem Hausmeister, der eben auch dann später die Hauptrolle in Kunioka spielt und so ein paar andere. Die sind so irgendwie da. Und mit dem passiert aber auch nichts so richtig. Und die werden dann irgendwie so ganz merkwürdig nicht so richtig umgebracht. Da wird geschossen und die fallen zu Boden und so Sachen. Und es ist ein bisschen merkwürdig, was da wohl mit denen passiert sein mag. Und die sind da jetzt hier plötzlich auf einem riesen Rachefeldzug.
Ich auch schon vorher so diese Klischees, die rennt so mit der Waffe davon, stolpert über einen Stein und Kopfschuss. Und der andere so vollkommen fertig ist da abgeranzte Chips und irgendein Energy-Drink oder Milch-Drink, spuckt es erstmal aus, trinkt nochmal. Oh, ich werde jetzt alle umbringen und mich rächen. Und denkst so, oh cool, und dann so, boom, erledigt.
Ja.
Und da.
Ja.
Und.
Da merkst du schon, da ist irgendwas im Busch.
Ich erst mal so, oh, und jetzt, dann geht die Action los und dann so, dachte ich mir so, okay, die Laufzeit macht jetzt auch Sinn. Das ist halt so ein typischer Wii-Cinema-Film. Wie halt man den in den 90er Jahren hätte auch vorerst rausgebracht. Also es ist halt auch diese typische Laufzeit. Ja. Knapp über eine Stunde so ein bisschen. Das ist so, das wäre so ein typischer Videothekenreißer gewesen, der sich rumgesprungen hätte so und alle den geschaut hätten. So, den musst du schauen, da passiert was unglaublich in der Mitte des Hälfte des Films. Das hältst du nicht für möglich.
Mich hat der halt total an One Cut of the Dead erinnert.
Ja, definitiv.
Der macht ja eigentlich genau das Gleiche. Und nur eben anders, aber auch so, du sitzt da erst und guckst dir diesen Horrorfilm an, der irgendwie ein bisschen gammelig ist. Und One Cut of the Dead war ja auch noch ein paar Jahre früher, also wird mich nicht überraschen, also der hat ihn garantiert gesehen.
Ja, definitiv, ja.
Ne? Und ich will jetzt den auch nicht wegsparen, aber der macht ja auch sowas, wo alle boah, geil, sowas hast du noch nicht gesehen. Und sowas versucht er hier halt auch.
Es ist halt so diese typische Form Dusk Till Dawn Moment quasi. Also
wir
sind im Titty Twist und auf einmal von diesem Roadtrip Serienkillerfilm zu diesem Vampir Actionfilm. So ungefähr ist es ja auch nicht. Es ist halt quasi.
Ja, das trifft's ganz gut.
Es ist halt so dieser Tarantino Rodriguez Moment, so dieser. Alle Worte ist halt nicht, weil gesagt, ich ging ja komplett ungespoilt rein, weil der Film schaut keiner, du kennst keinen und du siehst auch keine Videos. Denkst du so, okay, guckst mal an, geht nur eine Stunde, warum nicht? Hab grad Zeit.
Ja,
und dann so.
Ja. Was ich hier aber dann bemerkenswert finde und auch komplett, komplett bizarr, du hast also diese Gruppe von Leuten, die Rache nehmen wollen, weil die Oma von dem einen in diesem Dorf umgebracht wird. Die wissen also ganz genau, was in diesem Dorf kommt und was sie erwartet. Und sie gehen da trotzdem mit ihren Freunden, die nichts davon wissen, und lassen die gemütlich abschlachten. die versuchen nicht mal ihre Freunde zu retten. Und ich denke mir, was sind das für perverse Schweine?
Ich glaube.
Was sind das für gestörte Subjekte, die das so angehen?
Ich glaube, nein, es wird in einer Szene kurz erwähnt, die sind gar nicht so richtig befreundet.
Ja, aber trotzdem, das machst du nicht.
Ich weiß, das ist halt wirklich, das ist halt der Arschmove des Films, so. So alle einfach opfern, ne? Für deine Rache, so.
Ja, vor allem, du willst dich rächen, weil diese Dorfbewohner halt Leute umbringen und dann lässt er dir einfach noch mehr Leute umbringen. So, was für gestörte Schweine. Ne, die haben ja auch ihr Undercover-Mädchen da drin. Also die wissen ganz genau, was da abgeht. Und machen das trotzdem so. Heilige Scheiße. Psychopathen.
Genau. Ja, die Schwester auch so. Ein halbes Jahr da drin undercover. Was wäre passiert, wenn das aufgeflogen wird? Das ist ja...
Ah.
Das ist ja Rache.
Nein, ich sag ja, der Sakamoto, der schreibt keine Menschen. Also das sind alles groteske Comicfiguren. Und aber der Dingens, der dann halt so den Anführer von denen macht, also der Boyfriend-Typi aus dem Hausmeister, der ist im Prinzip wie in Kunioka. Ja. Also das ist ein bisschen wie dieses Hausmeister-Baby-Assassins-Ding, hier ist es eben der dann. Und das ist da auch so ein Psycho. Ja. Na, also der ist da halt so der alltägliche, ich bringe jetzt halt mal Leute um und da schieß mal wen und auch, kann man ja mal machen. Ich habe Streit mit einem beim Karaoke, den bringe ich da halt mal um. So. Und das ist dann halt ganz cool, dass der hier dann doch mal so schon eingeführt wurde, probeweise.
Ja, das ist halt auch wieder so, es ist halt auch so ein bisschen so, also diese Hingabe für diese Rache, das ist, hat mich schon so fast so an Lady Snowblood erinnert, wo sie ja auch, sie wird ja auch nur geboren, quasi von der Mutter im Gefängnis, um dann Rache an ihren Peinigern zu üben. Und
ja gut, aber sie lässt dafür wenigstens keine Unschuldigen umbringen. Nee,
aber sie opfern ja wirklich alles, so das ist ja, und sie, vor allem,
das ist Wahnsinn.
Du merkst es halt am Anfang so im Hintergrund, sie stehen so im Hintergrund, so der eine so, er hält so ein bisschen Abstand von der Gruppe, so nicht so sehr befreundet, er weiß schon, was abgeht.
Also ich kann es ja verstehen, dass die Arschgesichter loswerden wollen. Ich wollte ja auch, dass die schnell sterben. Mir war ja klar, okay, das ist jetzt ein Horrorfilm. Die müssen alle sterben und ich freue mich drauf. Ne? Die sind ja ungefähr so unerträglich wie die beiden Baby Assassins zu Anfang. Oder zumindest die durchgeknalltere von denen. Ne? Also, das ist schon so, wo ich mir denke, ja, geil, ich freue mich drauf, wenn es die erwischt. Aber, das machst du nicht mit einer
schlimme
Leute.
Ja. Das geht doch nur so in diese Art von Film, weißt du, so.
Also ich meine, das hat mir jetzt den Film in keinster Weise verdorben, aber hinterher dachte ich mir doch schon so, was für kranke Schweine habe ich mir gerade angeguckt.
Ja, das ist mir auch irgendwann gedacht, so, die opfern ja wirklich alle für die Rache, so, weißt du, das ist halt erstmal so der Schock, beim ersten Mal so denkst du nicht dran, weil da kommt erstmal der Twist in den Schockmoment, dass die halt noch so leben, vor allem auch die ältere Schwester da so, ja, geht's dir gut, ja, hier ist alles in Ordnung, siehst du auf dem Haufen sitzen von den Typen, der, wo du denkst, so, stimmt's mit ihr passiert, und sie hat einfach alle verprügelt und getötet. Also diesem einen Typen in diesem Jockeyanzug, dieser Möchtegern Dorf-Yakuza oder was, also da sieht ja so aus, also entweder wer Rapper ist er Rapper oder ist halt Yakuza, so eins von beiden. Flächentechnisch
oder rappender Yakuza,
genau. Aber auch wieder hier so diese, du siehst so Figuren, die so eingeführt werden, die so komplett krass sein könnten, und dann sind sie in der nächsten Sekunde einfach tot.
Ja, das macht er gerne, ne?
Das ist so.
Ja.
Aber das ist halt dann, und dann kommt halt nochmal, dann rennt er halt so rein, so zu diesem, so, das Dorf macht das ja aus Gründen, die opfern die Menschen halt für ihren Dorfgott da, wie sie ihn auch nennen, die halt jetzt, und dann lernen wir ihn halt kennen, das ist halt dieser muskulöse Typ wieder, den wir schon aus Janitor kennen, oh, du siehst aber lecker aus, und tötet ihn erstmal. Yeah. Und dann sind sie alle schon fertig. Der eine möchte auch nur schlafen, nur noch fertig. Und dann so taucht er auch noch auf. So, und dann wirst du jetzt Kopf spielen. Hey, du Monster, wirst du uns mal deinen Ausweis zeigen?
Ach ja, ja, oh ja. Gott, ja. Ja.
Also, er hat auch.
Ne, ist schon witzig. Ja,
wir haben auch diese Späßchen so da drinnen, so diese beiden Typen da, die an diesem schicken Bach da gegen den Typen prügeln, so, okay, nach einer Minute tausche ich, das war noch keine Minute, das waren erst 45 Sekunden, ich kann nicht mehr, du bist größer und stärker, du musst das machen.
Ja, das sind halt Psychopathen, also.
Ja,
Die haben komplett an der Waffe.
Ja, das ist so die Komplettreiber. Mein Vater hat eine Entsorgungsfirma, so. Ja, okay.
So. Ja, ja.
Und auch die Mädchen, so, weißt du, so, da prügelt sich so auf der Brücke und dann so, ja, dann so, ich habe jetzt ja 6 Monate gewartet, lass mir den Spaß. Und dann kommt der Bruder an, so, da, Moment, ich muss ihn noch umbringen, dann schießt sie nochmal, weißt du, so.
Ja.
Gegner schon besiegt, aber er muss jetzt unbedingt noch sterben, so.
Ist wichtig, ja, ist wichtig.
Ja, und im Abspann siehst du, sehen wir sie ja dann nochmal so ein bisschen Spaß haben in Tokio wieder zusammen, nochmal so trinken, feiern und dann kommt ja nochmal so eine Szene, wo er nochmal anruft, den einen, und dann so fragt, ja, ich habe jetzt so eine Entsorgungsfirma gekümmert und ich glaube, das ist derselbe Typ, Schauspieler, der auch den Entsorger, quasi diesen Aufräumer spielt, in Baby Assassins, weil er erwähnt ja auch nochmal, dass er angefangen hat nach diesem Shibuya-Bomber, nach diesem Attentat. Und im Baby Assassins erwähnt er auch Shibuya so mit Aufräumen, mit Schwierigkeiten. Also es ist so,
ja,
das ist, okay. Es ist so eine merkwürdige Verbindung so von, es könnten Zufälle sein oder es ist halt sein Typ Figur, die er mag, so die Leichen aufräumen, weil dass es halt Zufälle sind, aber sie erwähnen halt beide.
Nee. Also bei dem ist das ja schon irgendwie alles so ein bisschen verbunden, das passt schon. Also.
Es ist ein eigenes Universum. Dann kommt halt dieser Monstertyp, diese Gottheit des Dorfes nochmal an und freut sich jetzt und hofft, dass der Yakuza, den sie jetzt zerstückelt haben, lecker schmeckt, also. Also,
ja.
Es ist halt, aber wie gesagt, man kann halt mit dem Film nicht viel falsch machen. Da geht halt knapp eine Stunde.
Der ist total in Ordnung.
Er hat halt diese Momente und wenn man es überhaupt nicht kennt, dann hat man wirklich viel Spaß, also.
Ja, ich behaupte mal auch, wenn man weiß, was kommt, macht das immer noch Spaß. Also
ich habe mir auch schon ein zweites Mal gesehen, der war auch wieder unterhaltsam.
Ja. Also, das ist halt, ja. Was ich halt lustig fand, war halt, dass es sehr offensichtlich wirkt. So dieses Ding ist, wir wollen eigentlich eine Action-Comedy machen mit ganz viel Gekämpfe. Das ist aber aufwendig und schwer zu produzieren. Lass uns das irgendwie ein bisschen mit was Billigerem kaschieren, um die Laufzeit vollzukriegen. Und hier ist es dann eben der Horrorfilm.
Ja.
Deswegen fand ich das auch zu Anfang erst so ein bisschen irritierend. Du hast zwar die Morde und Gewalt, aber du hast jetzt keine exzessiven Splatter-Szenen. Nee. Ne? Da ist fast gar nichts. Du siehst die Tode nicht so richtig, was für einen Horrorfilm halt merkwürdig ist und nicht so richtig funktioniert, weil das halt jetzt nicht ein Spannungsfilm ist, sondern eben so ein Slasher-Krams, ne? Also die sollen halt einer nacheinander umgebracht werden. Und da würde ich bei einem Film aus dem Genre eigentlich erwartet, dass da halt so richtig blutrünstig zur Sache geht, dann kannst du nicht so zahm sein. Aber wenn du dann eigentlich dann halt nach ein paar Minuten ganz schnell auf einen Actionfilm wechseln willst, dann passt das schon.
Ja. Ja. Ja, das ist schon okay. Ja, wir hatten ja so einen Guts of the Virgin, der ja auch Hütte im Wald und dann zum exzessiven Splatterfilm wird, nur mit Sex.
Ja, klar.
Und Gewalt, ja. Das ist halt wirklich dieses Klischee. Und hier hast du halt dieses Dorf. Es hat mich auch so ein bisschen, kennst du Gannibal?
Wüsste ich jetzt nicht.
Ist ein Manga und gibt auch auf Disney Plus so eine Live-Action-Serie. Da geht's auch um einen Polizisten, der in Dorf, also seine erste Stelle quasi antritt, als Wachmann im Dorf, also Dorfaufseher ist. Und dann, da ist auch so eine merkwürdige Familie, die so auch ein bisschen Kannibalismus vielleicht betreibt und Leichen tauchen auf und das Dorf hat seine eigenen Regeln mit dieser Familie, die übers Dorf herrscht und was, und der taucht da in diese düstere Welt ein. Es ist eine sehr, sehr gute Serie, auch wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Manga. Den gibt's auch in Deutschland, also, und es hat mich, dass dieser Anfang dieses Dorf so ein bisschen erinnert, wahrscheinlich ist es aber auch so typisch japanische Horrorfilm-Klischees so von diesen abgelegenen Dörfern, die so unheimlich sind.
Ja. Okay.
Und cool. Den Darsteller, diesen älteren Dorfaufseher, kenne ich sogar. Also ich habe ein paar Filme mehr von ihm gesehen.
Wir haben ja auch noch einen Schauspieler drin, den du in einem anderen Film ganz fantastisch fandest. Nicht den dicklichen.
Den muskulösen Typen, genau, ja.
Nee, du hast ja einmal diesen langhaarigen, der die ins Dorf holt, ne? Und dann hast du noch diesen alten Dicken, der rumläuft mit einer Schrotflinte, glaube ich.
Ja, das ist dieser Rikiaya Kaido, genau, oder? Rikiaya Kaido, genau. Oder?
Genau. Genau. Und den fandest du ja ganz großartig in dem Daruma, dem Yakuza-VTuber.
Ist der das?
Das ist der.
Tatsache, warum ist der nicht... Ist der nicht in der...
Weil du es nicht eingetragen hast damals.
Ich habe den noch gelockt, dass du, den gesehen.
Ja, aber du hast bei Daruma keine Schauspieler eingetragen.
Ah, okay.
Als du den Eintrag für die Datenbank gemacht
Daruma
hast.
Daruma habe ich nicht gemacht, glaube ich. Der war schon da.
Nicht? Oh, dann war der schon da. Aber auf jeden Fall, da sind überhaupt keine Schauspieler eingetragen. Deswegen habe ich das nachträglich noch recherchiert. Weil ich mir dachte, das ist der doch. Und das ist
ja,
er.
Ja, stimmt. Dann sind es ja ein paar mehr Filme, die ich mir gesehen habe. Weil ich kenne den noch aus Osaka Loan Shark. Der ist auch gut.
Ah ja, okay.
Auch auf dem das war Japan Filmfest 2021, genau. Also online. Das ist auch ein guter Film. Bisschen Gangster-Drama über Geldhaie in Osaka. Ja. Und dann noch aus dem Kurzfilm Genius Director. Da spielt er quasi ein Regisseur. Ein ziemlich überhebliches Arschloch-Regisseur. Okay. Geht auch so ein bisschen um sexuelle Belästigung und MeToo, also. Ja. Und ich glaube, er ist auch in diesem, der spielt auch in Doraemon, quasi diesen Doraemon Erwachsenen-Parodiefilm, den Doraemon.
Okay.
Doraemon kennst du wahrscheinlich mehr als ich. Das ist ja dieses frühe Atombetrieb, ne?
Doraemon,
genau. Ja, das ist halt die
Roboterkatze.
Genau, das ist die Parodie davon.
Ja.
Quasi ist er dann quasi taucht dann auch bei den Teenager und vergewaltigt die seine hat was mit der seine Liebe, die der Teenager steht, bringt ihn dauernd in Schwierigkeiten mit Polizei und sowas, also es ist 60 Minuten ziemlich viel Spaß. Da war auch, glaube ich, mit dabei. Da fehlen auch die Schauspieler auf Letterboxd. Also okay. Ich habe es auch nicht eingetragen. Das müsste man alles mal so nachholen, nach und nach. Also.
Ja. Er war auch noch in einem Kurzfilm von dem Sakamoto, der heißt Pan, also Brot. Und der ist auch total nett und niedlich und den kann man auch auf irgendeinem Video-Streaming-Dings, YouTube, Daily Motion, irgendwas, kann man den gucken.
Genau, einfach mal googeln wahrscheinlich.
Ja, ich habe den durch Googeln damals auf jeden Fall gefunden.
Stimmt.
Also vielleicht einfach mal Pan und Hugo Sakamoto.
Das ist auch die aus One Cut of the Dead dabei, die eine in Pan.
Das kann gut sein.
Donguri.
Okay. Ach, die. Mhm. Die Produzentin. Ja. Genau, der war auch ganz nett, der geht irgendwie ein paar Minuten, der ist nicht lang, Viertelstunde oder sowas. Kann man gut mal gucken. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den gefunden habe, aber wer sucht, der findet. Ihr seid des Googlens fähig.
Ja, das ist halt. Also googeln oder bei YouTube einfach mal eingeben und dann.
Ja, wirklich, ich weiß nicht, ob es YouTube oder Daily Motion war oder irgendwie sowas. Besser googeln. Also, findet man auf jeden Fall.
Nee, aber sie ist auch gefallen. Der eine ist auch dieser Yu Yasu, das ist, glaube ich, dieser Yakuza-Typ da. Der ist auch aus dem Film mit problematischen Regisseur und sowas. Leider. Rise of the Machine Girl ist auch noch dabei.
Ja, der war aber auch in einem ziemlich coolen Film, der heißt A Wonderful Paradise. Den hatte ich auf der Nippon Connection gesehen. Der ist sehr gut. Und der war auch noch in einem anderen von Sakamoto, den habe ich noch nicht gesehen. Der heißt Hangman's Knot. Der hat ziemlich schlechte Bewertungen auf Letterboxd.
Den haben aber nur vier Leute gesehen, also das ist halt 11 Leute.
Ja. Ja, aber der hat am meisten Halbsterne-Bewertungen bekommen. Schon ein bisschen verdächtig. Muss ich trotzdem mal irgendwann schauen. Ich glaube, der ist auf Amazon.
Ja. Vielleicht ist es auch wieder so ein Film mit so einem krassen Wechsel. Es ist wahrscheinlich auch sein ältester mit, oder? 2018?
Müsste. Ja.
Nee, 2017 hat er schon einen Film gemacht, einen japanischen Schriftzeichen, die ich jetzt nicht entziffern kann.
Ist
auf der Letterbox nur gelistet, da fehlt der IMDb-Eintrag.
Ah.
Ist das Poster, wo der Typ dich so angrinst.
Ach. Das ist Slaughter Jap.
Okay. Das Poster sieht auch wild aus.
Ja. Den habe ich ja vorhin schon gefunden, den gibt's zumindest in Japan auf DVD. Vielleicht finde ich den ja mal billig.
Ja, japanische DVDs und Blu-rays.
Nee. Ja. Da kommt keine Freude auf.
Nee. Die Preise sind echt, also.
Ja.
Es ist denn Streaming wenigstens günstiger, dann zum Beispiel online leihen oder sowas oder kaufen oder?
Ja, normal, wenn du halt so einen Film auf Amazon leihst, kostet der so 300 Yen oder so.
Das ist ja.
Das heißt, das sind 2 Euro noch was.
Super, und zahlst du 5 Euro für HD-Version?
Kann auch sein, dass das dann nur SD ist. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht so viele geliehen. Ja,
es geht, das sind normale Preise, würde ich sagen.
Ja, es ist nichts Abstruses. Also, ich glaube, Streaming ist generell so ungefähr gleich.
Ja. Nochmal kurz zu diesem Yellow Dragon Village zurückzukommen. In den englischen Untertiteln wird da im Abspann steht da drin, written, directed, and edited. Und dann steht da nicht Hugo, sondern steht da Hugo. Ja. In der IMDb steht auch in Klammer drin als Hugo. Der arme Kerl. Ist jetzt ein Troll aus den 90er Jahren. Also ich meine, oder kennst du irgendjemand anders? Also es gibt noch so ein paar spanische Hugo Stiglitz und sowas an Schauspieler, aber wenn wir jetzt in unserer Generation an Hugo denken, denken wir doch an Kabel 1.
Hugo Weaving.
Okay, aber ich denke bei Hugo meistens immer noch an diesen Troll, den wir über das Telefon gesteuert haben. In den 90ern auf Kabel 1.
Ja, natürlich, natürlich. Damals ganz sensationell, weil es eben Videospiele im Fernsehen gab. Ja,
das war interaktiv, du konntest mitmachen und anrufen.
Ja, arme Sau. Ja, nee, aber Hugo Weaving ist doch ein viel netterer, mit ähnlichen Namen. Ja,
und seine Tochter ist Samantha.
Hugo oder Hugo?
Hugo Weavings Tochter ist Samantha Weaving. Die spielt in vielen Horrorfilmen mit. Letztens war sie in Scream 6 dabei oder Ready or Not.
Ah, Scream 6 habe ich sogar gesehen.
Ja, sie ist die Filmprofessorin am Anfang.
Ah, ja. Okay.
Cool. Ja, das ist, wo sie zurückgehen zu so Scream 1, quasi so die bekannteste, also neben Jenna Ortega quasi, die ja befördert worden ist in Scream 6 zu einer Hauptrolle, durch Wednesday ist sie ja die bekannteste gewesen im Film. Quasi der Drew Barrymore-Moment.
Ja.
Aber
ja.
Das, oh Gott, wir haben 90 Minuten geschafft. 3 Filme, das ist ja.
Ja, das ist rekordverdächtig, oder?
Mit Daniel wärst du jetzt wahrscheinlich noch nicht beim ersten.
Oh, mit Daniel wäre das alles ganz anders gelaufen. Ja. Aber das sind ja auch alles keine großen Handlungsfilme. Nee,
dafür sind wir auch nicht bekannt, wir beide. Ich glaube, das hatten wir.
Nein, das ist ja auch okay
so. Ich glaube, 2018 das erste Mal, oder? Bei Kikos Sommer, da war es noch relativ handlungsstark.
Ja, aber wenn sich das beim Film anbietet, ist das ja auch gut, aber hier bietet es sich nicht an. Aber, um das Ganze noch ein wenig zu strecken, du hast ja, glaube ich, über 60 Filme geguckt im Japanuary. Ja. Wir wollen jetzt nicht alle besprechen, aber vielleicht magst du mal so, sagen wir, vielleicht 5 Highlights rauspicken.
Gib mir eine Sekunde, ich brauche meine Liste. Die 5 Highlights. So. Na gut, ein Highlight definitiv Nowhere Girl.
Ja, den muss ich auch noch gucken.
Dann definitiv Typhoon Club.
Ja.
Ich dachte, du magst keinen Reggae. Ich dachte, du gibst dann einen halben Punkt Abzug. Weil sie Hälfte des Films nur Reggae hören.
Ah, das ist total okay. Genau. Ist das so richtiger Reggae?
War,
hatte ich jetzt gar nicht so penetrant im Sinn.
Das ist richtiger Reggae, den wir da hören. So.
Ja, aber egal, der Film ist so geil. Also.
Der auch die Genres wechselt, wie er lustig ist, so ein bisschen.
Ja, der ist ja komplett wild.
Dann, was nehmen wir denn noch? Ich habe so viel gesehen, was man noch empfehlen könnte, was vielleicht den möchte ich nicht empfehlen, das ist so problematisch. Bad City definitiv, hat mir auch schon kurz erwähnt.
Ja, Bad City hatten wir schon erwähnt, ganz großartiger Actionfilm.
Mhm.
Um nochmal ganz kurz was zu Nowhere Girls sagen. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber ich finde das super, wie alle Menschen, die den gucken, komplett ausrasten, weil sie nicht verstehen, was da passiert, aber die Action geil finden.
Finde ich super. Ich hab's beim zweiten Mal habe ich so, du musst dir ein paar Mal schauen oder so dich reinversetzen, dann wird das auch klarer und dann macht das Ende auch viel, viel mehr Sinn und sowas. Also
Ich bin gespannt. Also ist ja hier Mamoru Oshii und der ist ja immer gut. Also seine Realfilme sind ja ein bisschen komisch, aber wird schon.
Nana Saino ist fantastisch. Sie ist ja auch. Sie hat ja wirklich bei Tag gelernt und war dann in diesem Tokyo Tribe.
Tokyo Tribe ist super. Problematischer Regisseur, aber super Film.
Sie gibt alles in Tokyo Tribe.
Ja.
Genau, oder sie ist auch in Danger Dolls drinnen mit Rina Taketa, also zwei Actionhelden, die jetzt keine Actionfilme mehr drehen.
Aber ich habe so das Gefühl, Action ist wieder im Kommen in Japan. Also vielleicht haben sie ja noch
Rina mal eine Chance. Rina postet ja noch bei Instagram sowas immer noch, Trainings und sowas. Sie hat ja auch Szenen nach von Jet Li und sowas. Also wir hoffen mal das Beste.
Ja, das kann ja auch nur helfen, im Training zu bleiben. Und wo wir gerade beim Szenen nachstellen sind, und wir hatten ja vorhin schon Mad Cats erwähnt, da ist noch eine andere Schauspielerin auf Twitter, die heißt Luis Modi. Und die stellt anscheinend zu Hause mit ihrer Mutter und Pappaufstellern Bruce Lee-Filme nach. So szenenweise. Und das ist total super. Das ist
fantastisch. Ja.
Also ihr Twitter-Handle ist @run_kitty, also K-I-T-I. Und es ist großer. Ich habe da nur eine Szene gesehen. Du hast auch so klein unten im Bild dann die Originalszene und du hast den Originalton und die stellen das eben nach und mit so schönen ranzigen Kostümen und also Quatsch. Das ist großartig. Also die ist eine gute Frau offensichtlich.
King.
Ihre Mutter auch.
King Hunter reicht gerade seine Empfehlung raus für den Japanery. Hat er mir eingereicht per Brief. Er sagt, schaut euch Beautiful Wrestler Down for the Count an. Das ist ein von 1984 Roman-Porno, der ein bisschen leichter und fröhlicher ist. Geht um eine junge Frau, die in Wrestling-Club geschleust wird, wo es um Wrestling geht und ein bisschen Kleidung verliert. Es gibt auch im Ring Action, die nicht unbedingt die Wrestling-Action ist. Also es ist auch größtenteils alles mit Consent, also mit Einverständnis passiert. Also es ist halt so ein bisschen leichter als und nicht so düsterer Stoff, das man so kennt vielleicht von die Katze und Roman Porno. Macht sehr viel Spaß. Dieselben Leute und Regisseur haben noch einen anderen gemacht, der auch ziemlich unterhaltsam ist. Sailor Uniform Lee Lovers, der ist auch ganz nett. Sind dieselben Hauptdarstellerinnen über zwei Schülerinnen, die quasi sich verliebt haben, aber nicht zusammen. Dann erst noch mit Männern probieren, aber dann halt feststellen, dass sie doch lieber sich selber mögen. Der Regisseur hat auch die 2004-Version von Devilman gedreht.
Übrigens Stichwort so ranzige Sexfilmchen und mit Einvernehmen und so weiter. Ich habe da das krasse Gegenteil, was ich dir nochmal als Hausaufgabe geben möchte, den hast du anscheinend noch nicht gesehen. Von Banmei Takahashi, also dem Regisseur von Doa, Wolf Running is Sex.
Den hab der ist auch mal das definitiv.
Ja, der ist super komplett schlimm und gestört. Aber ein großartiger Film kann ich nur empfehlen. Also wenn man auf schlimme Dinge steht.
Was haben wir denn hier noch? Zwei Filme mit Echigo Shihomi. Oder einen amerikanischen Sushi-Homie, einmal 13 Steps of Maki, The Young Aristocrats.
Okay.
Ist ein Karate, Martial Arts Film, Woman in Prison, Manga-Verfilmung.
Cool.
Macht schon sehr viel Spaß. Und dann gibt es noch The Great Chase vom berühmt-berüchtigten Norifumi Suzuki. Spielt sie auch die Hauptrolle. Da spielt sie eine Rennfahrerin, die aber eigentlich eine Geheimagentin ist und dann quasi Spionensachen macht. mit richtig, richtig fetter Action und dann Verfolgungsjagden und Sachen runterhängen und sowas. Also es ist quasi ihr größter Film. Ihr kennt sie vielleicht als Sister Street Fighter aus Sister Street Fighter und Street Fighter 1 und 3.
Ja.
Mit Sunny Shiba, genau. Also die beiden Filme machen Spaß. Norifumi Suzuki hat auch sehr, sehr unterhaltsam noch einen anderen Film gedreht, neben seinen ganzen perversen Sachen, die berühmt-berüchtigt sind, der sich auch lohnt. Wo ist er denn hier? Shoguns Ninja. Mit Hiroyuki Sanada in der Hauptrolle und Sonny Shiba und Efko Shiomi sind auch mit dabei. So ein paar Nebenrollen.
Klingt gut.
Und Shoguns Ninja macht unglaublich viel Spaß. Das ist ein japanischer Film, quasi hat aber so Unterhaltungswert von Hongkong-Actionfilmen mit genauso Wireworks und sowas. Also der
sehr gut.
Den gibt's in Deutschland auch bei Plex gratis. Plex ist quasi auch so ein Streaming-Anbieter mit bisschen Werbung. Mhm. Da gibt's den gratis zu sehen mit englischen Untertiteln.
Ja.
Und sehr guter Bildqualität. Also der macht fantastisch viel Spaß. Also der ist sehr unterhaltsam.
Cool,
und,
cool.
Sanada kennt man jetzt ja auch wieder durch dank John Wick 4.
John Wick.
Ja. Der hat ihn ja noch.
War ja angeblich ganz gut, ne?
Ja, hab ich gehört. Ich hab ja vor ein paar Wochen noch so andere Sachen gehört, da dachte ich mir so, so ein Streamer hat dann so erzählt, ja, John Wick 4, so Actionfilme 2020, der war ganz nett, aber hier, dieser Film mit Jared Butler, dieser Plane, den müsst ihr euch anschauen. Ich war so, willst du mich jetzt gerade verarschen? Ich will jetzt keine wütende Chatnachricht schreiben und so einer sein, aber. Du kannst doch nicht sagen, dass John Wick 4 ganz nett war, um dann irgendeinen beschissenen Jared Butler Film zu loben. Da sind ein paar Qualitäten.
Tja, Geschmäcker.
Ja, da sind auch ein paar Qualitätsstufen unterschiedlich. So. Aber die Rache kam dann, ist seine Bauchdecke durchgebrochen. Musste notoperiert werden. War nicht so schön. Aber John Wick 4 Ehren, Leute. Sonst kommt Baba Yaga. John Wick 4 ist fantastisch. Aber er hat auch nur 3 Action-Szenen.
Ja, die sind halt lang.
Der Film sind 3 Action-Szenen. Inzwischen passiert nicht viel Handlung.
Ja. Und es ist ein langer Film.
Es ist wahr so. Du hast es nicht gemerkt im Kino. Es ist einer der wenigen Filme, die lang gehen, wo du es nicht gemerkt hast. Also, gar nicht.
Mhm.
Ich habe nur gehört.
Gutes Ding.
Ja, fantastischer. Gucken wir mal, jetzt kommt ja dann. Apropos, ich habe noch eins. Ich hatte ja gesagt, bei Kondom des Grauens, ich müsste vielleicht nochmal Bewegter Mann gucken. Der kommt dieses Jahr wieder im Kino, in der Best of Cinema-Reihe. Ich glaube, Juli ist es soweit.
Ja.
Jeden ersten Dienstag im Jahr, im Monat geht ins Kino. Mhm. Best of Cinema gibt es in vielen Kinos. Also wenn das hört, ist es leider schon vorbei. Für mich ist es morgen kommt das 5. Element. Im März ist Donnie Darko. Dann kommt noch Mai, glaube ich, oder Juni Border Meinhof Komplex. Und dann kommt noch The Doors von Oliver Stone, quasi dieses Biopic. Und dann kommt Der bewegte Mann.
Ach ja.
Sind erstmals angekündigt für das erste Album. Also es lohnt sich.
Klingt doch ganz solid.
Und seid schnell, bei uns ist das 5. Element schon fast ausverkauft. Der Kinosaal ist jetzt schon voll für morgen, also.
Fünfte Element ist ja auch so ein Film mit problematischem Regisseur, aber trotzdem geil.
Ja, es ist nicht so problematisch wie der Profi, wo ich dann.
Ja, aber der Herr an sich, der hat wohl auch ein paar Sachen gemacht, die nicht so
das
ganz.
Ist, ja, bei Leon der Profi sollte man immer wieder drauf zu sprechen kommen, auf was der Film basiert. Ich war mit einer Freundin, die in der Profi damals im Kino, wo er lief, und die sagte so, ich hätte eigentlich jeden Moment erwartet, dass die beiden auch Sex haben. Also das hat nicht mehr viel gefehlt. Also.
Ja, ne?
Es gibt ja so Dinge, wo Natalie Portmans Eltern irgendwie eingeschritten sind und das Drehbuch so abändern lassen sollen, dass sie mitspielt. Man weiß ja bis heute nicht, was sie alles rausnehmen lassen haben. Also vielleicht war ja sowas vielleicht doch mal im Film drin. Also.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber, also, Luc Besson.
Jedenfalls problematisch.
Problematisch ist mit ein paar sehr, sehr guten Filmen. Also, es ist halt.
Ja, auf jeden Fall. Also muss man nicht mehr lassen.
Ich habe ja gesagt, Leon schon gesehen im Kino, im Rausch der Tiefe auch. Das lief alles im Best of Cinema. Und jetzt halt das fünfte Element. Ich war damals, glaube ich, 97 nicht bei uns im Kino, obwohl gab es noch gar keins. Also, wir sind damals vom Dorf aus nicht nach Wittenberg gefahren ins Kino, das hat man nicht gemacht.
Ja.
Wir sind immer nach Halle gefahren oder nach Güntersdorf. Mhm. Oder dann halt nach Dessau. Wo in Dessau dann das UCI 98 aufgemacht hat. Das sind so auch so Geschichten, wo du denkst, warum sind wir damals vom Dorf eigentlich nicht nach Wittenberg gefahren, was ungefähr genauso dran war wie Dessau, aber wer weiß.
Tja, ich weiß nicht, das fünfte Element habe ich damals in Braunschweig in einem Kino gesehen, das so klein war, dass du dich fast fühltest wie zu Hause auf dem Sofa.
Das,
also auch die Leinwand war so klein.
So,
aber geil.
So eine Art Kino habe ich The Sadness gesehen. Zu 22.
Ah.
Oder 22, ja, oder? Ja, stimmt, ja, war 22.
Ja. Den habe ich ja immer noch nicht gesehen, aber so kleine Kinos gibt's ja.
Habe ich neulich auf TikTok eine gesehen, die so ein kleines Kino betreibt. Da waren, glaube ich, nur maximal 10 Sitze drin, wenn überhaupt.
Ja, ist doch nett.
Ich meine, bevor sie aussterben, sowas, hast du ein kleines Kino, machst halt Programmkino, musst halt nicht die Blockbuster laufen. Also, wie ich sehe, wenn hier Fünftes Element ist, morgen wahrscheinlich der meistbesuchte Film des Abends. Und das bei harter Konkurrenz aktuell. Also.
Ich weiß nicht, was läuft denn gerade in Deutschland?
1 Million Minuten, das ist so ein schnulziger, glaube ich, Film über eine Tochter, die Mutter, Vater, die irgendwie, weiß ich nicht, ob sie todkrank ist und noch Minuten erleben will, dann zeigt sie einen Film auf dem Globus, wo sie aber hinreisen will, und reisen mit der Tochter dahin, dass sie 1 Million Minuten erleben kann mit der Mutter, und der Vater verzweifelt so im Haushalt, so ein bisschen so typisches deutsches Familiendrama, wo sie alle reinrennen und heulen. Okay. Und dann noch hier irgend so eine romantische Komödie mit irgendeiner Darstellerin aus Euphoria, der wahnsinnig beliebt ist bei jungen Teenies, weil er ist erst FSK 0, glaube ich, so. Wie hieß denn der da heißt? Da rennen die schauenweise rein, und keiner weiß, wieso ausgerechnet der Film, was jetzt an dem so besonders ist, aber es ist halt so die typische romantische Komödie, aber da gehen sie halt alle rein, genau.
Aber mit Caroline Herford und Tom Schilling.
Genau.
Na, da habe ich Bock drauf.
Wo die Lüge hinfällt, heißt der andere. Da rennen sie rein.
Ach, ja. Ja.
Und Wonka war immer gut besucht aktuell, aber. Wonka. Willy Wonka.
Wonka. Ja,
ein bisschen Beekeeper, aber.
Ja, Wonka.
Jason Statham Actionfilm im Kino sind auch so manchmal.
Ach, Aquaman läuft auch noch, ja.
Ja. Den kannst du jetzt auch schon digital kaufen für 22 Euro.
Ja. Also ich gucke mir hier gerade, weil ich das Kino wenigstens kenne, das Programm vom Cinemax Trier an. Und da läuft ja gar nichts, was ich mir anschauen würde. Also vielleicht gerade noch hier diesen Argyle von dem Kingsman-Regisseur. Aber das andere, das ist doch alles stinklangweilig.
Bei uns.
Heilige Scheiße.
Bei uns läuft ab Donnerstag nochmal der erste Dune. Mit Preview,
Minuten
Preview zum zweiten Teil.
Ja.
Da werden noch reingehen, wie gesagt, uns fünfte Element und das war's halt. Und der Rest ist halt diese schnulzen Sachen. Und halt auch geil.
Ach Gott, ey. Ja, ich bin schlimm verwöhnt hier vom Kinoprogramm. Ja. Also, muss man eigentlich sagen.
Ja, du sitzt halt an der Quelle auch von den guten Filmen. Und dann, außer es kommt wieder das Japan-Filmfest Hamburg, wo wir dann Sachen sehen, die nicht mehr bei dir im Kino liefen, oder?
Ja, aber ich krieg hier genug gutes Zeug im Kino. Ja. Also ich hab da echt, weiß nicht, also ich hab auch nicht das Bedürfnis, loszugehen und mir jetzt die großen Hollywood-Filme anzuschauen. Also letztes Jahr, was habe ich gesehen? Ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr zwei große Hollywood-Filme gesehen. Einmal den neuen Mission Impossible und John Wick, und die fand ich beide toll. Ich hatte riesen Spaß dran. Aber ich hab halt heute den Golden Kamuy gesehen, mit dem hatte ich nicht viel weniger Spaß. Also das so, auch mit den Blockbustern, das ist mittlerweile auch kein Thema. Man, kriegst du hier auch kein
Ding. Man verpasst auch nicht mehr so viel, also quasi. Also, Barbie war gut, Oppenheimer nicht so. Der läuft jetzt angeblich in Japan im März an.
Ja, der kommt demnächst dann irgendwann, ja.
Nach einem Jahr so.
Habe ich auch gar keinen Bock drauf.
Oppenheimer war einfach nur lang und langweilig zum größten Teil. Also.
Ja, also weiß nicht, interessiert, also Nolan ist ja für mich sowieso schon nicht interessant und dann, komm, leck mich am Arsch. Barbie habe ich mir auch nicht angeguckt, den gucke ich ja vielleicht irgendwann nochmal. No. Also da habe ich auch überhaupt kein Interesse einfach dran. Und aber
sonst hat letztes Jahr noch den 10. Fast and Furious, das ist halt aber, ob man den nun gesehen hat oder nicht, ist glaube ich auch vollkommen egal.
Ich kenne ja nur den zweiten. Das ist ja gleich der schlechteste, oder?
Ja.
Was man mir so sagt.
Also neben Teil 8, so Teil 8 und 2 sind so die unbeliebtesten bei den Fans zum Teil mit.
Okay.
8 ist noch nicht so schlimm wie der zweite, aber der zweite ist schon wirklich so der unbeliebteste. Hätte es dann danach nicht Tokyo Drift gegeben, wäre, glaube ich, die Reihe tot gewesen.
Ich kann mich halt an nichts erinnern von dem Film.
Ist vielleicht doch.
Also wirklich gar nichts. Da waren Autos.
Und dann hattest du noch Mac 2 wieder Jason Statham, der war sehr unterhaltsam.
Ach ja.
Kommt natürlich nicht so gut an, weil es ist halt dasselbe wie der erste Teil quasi, nur ein bisschen langweiliger oder so. Aber ja. Und
ja,
die richtigen.
Ja, wird schon ganz okay
sein. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich habe mir im Kino geguckt. Ja, das ist halt, sonst habe ich aber auch viel, wie gesagt, die Best of Cinema geguckt und so. Sonst halt auch so 2023 sind wir auch nicht so viel gewesen. Wahrscheinlich mehr als doch. Ich habe sogar eine Liste gemacht, was ich geguckt habe.
Ja. Ich war ja letztes Jahr öfter im Kino denn je. Ne, und es war ein ziemlich gutes Jahr. Oder schlechteste, was ich gesehen habe, war der Super Mario-Film.
Es war ja noch die Anime, als sie sagt, ich habe ja Wiedergeburt als Schleim und sowas geguckt.
Das stimmt gar nicht. Der Mario-Film war der zweitschlechteste Film des Jahres. Da war noch Japanese Style. Der größte Kackfilm, den ich seit langem gesehen habe. Oh. der war echt beschissen. Habe ich aber letztes Jahr eine Folge mit Japanese gemacht. Der war mal scheiße. Mein Gott.
Guck mal, das meiste, was ich im Kino gesehen habe, waren Klassik oder Animes. Und dann halt so ein paar Sachen hier wie Napoleon oder der neue Hunger Games Film.
Wie war denn Napoleon?
Sehr gut. Ich fand den sehr gut, aber du merkst halt, dass, Ridley Scott eine Stunde rausschneiden musste. Da kommt der Director's Cut ist ja für.
Da kommt ein Director's Cut,
ist
klar.
Ist für Apple Plus angekündigt, also irgendwann mal.
Ja, kommt.
Also da hättest halt quasi durch die Geschichte von Napoleon und sowas schon ziemlich durch. Du merkst doch, dass es wahrscheinlich sein letzter großer Film sein wird, außer jetzt Gladiator 2 kommt noch wirklich. Ich hoffe nicht.
Ja, Dinge, die man nicht braucht, aber.
Ideenlos ist voll.
Ridley Scott macht ja auch manchmal unnötige Filme.
Aber wie ideenlos Hollywood ist einfach Gladiator 2. Früher haben wir so Pauten.
Ja?
Wir sind kurz davor und es kommt wirklich Passion Christi 2. Es fehlt nicht mehr viel.
Titanic 2, ach ne, den gibt's ja schon.
Es ist halt, aber wie gesagt, wir sind wirklich kurz davor vor Passion Christi 2, wenn es so weitergeht.
Ja, ich kann's gar nicht abwarten, dass dieses ganze aktuelle Hollywood-Ding einfach zusammenbricht. Ja. Das muss ja früher oder später passieren, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Und ich hoffe, dass dann sowas wie hier New Hollywood dann bei rauskommt. Also wirklich, dass mal wieder ein paar kleinere Filme produziert werden, ein bisschen freier, ein bisschen wilder. Ich kann es nicht abwarten, dass der ganze Scheiß einfach mal zusammenkracht.
Ich hoffe es auch. Du hast ja diese Hoffnung, so diese neue Generation so an YouTubern jetzt auch Filme drehen, dass die auch wirklich mal Hits abliefern wie Talk to Me und sowas. Das ist ja auch eine kleine Indie-Produktion aus Australien quasi von YouTubern. Die zeigen, dass man Horrorfilme auch noch innovativ und ein bisschen anders gestalten kann, als das typische Ami-Klischee-Horror.
Ja, also generell, das ist ja gleich auch ein A24-Film?
Soll ich das die richtig? Haben ihn gekauft und vertrieben,
das ist ja im Moment so ein relativ kleines, so ein relativ kleines Studio, was doch sehr viel Anerkennung kriegt und das ist ja zumindest, gibt ja so ein bisschen Hoffnung, dass man sieht, ey, die hatten ja auch hier den Everything Everywhere All at Once, den ich ja nicht so mochte, aber das zeigt ja, da ist Interesse an so Kram.
Ja, leider.
Ne? An originalen Filmen und kleineren Filmen.
Leider nicht mehr. Jetzt drehen sie ja Filme mit The Rock oder produzieren irgendwelche Streifen, wo er auch dabei ist.
Ja gut, Aber da bin ich mal gespannt, was das wird. Also das könnte ja vielleicht auch einfach heißen, dass The Rock vielleicht doch mal was anderes probieren möchte. Der hat ja im Moment gleich auch so ein bisschen Image-Probleme. Also ganz abgesehen von dem, was er gerade in der WWE abzieht.
Filmisch definitiv, er hat ja. Wenn du jetzt mit den Actionhelden damals vergleichst, so mit Schwarzenegger und Stallone, geht überhaupt nichts Mutiges ein, also nie. Weil, wenn man dran denkt.
Nee, der macht ja immer denselben seelenlosen, sterilen Scheiß.
Wir hatten ja schon zwei dieser mutigen Filme von Schwarzenegger ja schon besprochen, also quasi Junior und Kindergartenkopf. Das war ja damals wirklich was Mutiges für Schwarzenegger. Mit Verlinkt zusammen. Also ein Actionheld, der auf Komödie komplett umsteigt. Also wirklich auf Komödie ohne Action-Szenen. Also.
Ja. Also bisschen. Ich finde das ganz interessant. Gibt so diesen einen Film-YouTuber, den kennst du vielleicht, der Patrick H. Willems. Sagt er dir was?
Nee, glaube ich nicht.
Ich finde den ganz, ganz unterhaltsam und der hat ein Video darüber gemacht, dass einmal halt Dwayne Johnson und wie hieß der andere? Ich komme gerade nicht drauf, mir ist der Name entfallen, aber auch so ein Typ, der gerade ganz viele seelenlose Actionfilme macht.
John Cena?
Nee. John Cena ist ja so ein bisschen interessanter. Warte.
Jason Statham?
Jared Butler? Keiner von denen. Wo ist es? Hier, Ryan Reynolds.
Ach, stimmt.
Der
auch.
Ne? Und das, der bringt das ganz gut auf den Punkt. Die sind eigentlich mehr so drauf, so ihr Image selber zu pflegen. Ne? Weil die ja noch ganz viele andere Sachen machen. Die haben ja noch irgendwie etliche Firmen laufen, haben so ihre eigene Alkoholmarke und all so Scheiß. Und da geht's mehr drum, sich selbst zu vermarkten und diese Filme als Vermarktungsmittel für eben ihre anderen Sachen noch zu missbrauchen. Und der hat auch ganz lustig festgestellt, dass The Rock sowohl im Wrestling als auch im Film eigentlich nur gut ankommt, wenn er nicht der Strahlemann sein will. Ja, er will immer dieses saubere, geile Superhelden-Übermenschen Image, aber eigentlich mögen die Leute nur, wenn er so ein bisschen den Assi macht.
Also wie bei Fast and Furious.
Pain and Gain.
Ja, Pain and Gain, genau.
Ich finde ja Pain and Gain einen Scheißfilm, aber viele Leute finden ihn ja großartig.
Welcome to the Jungle, dabei auch noch so ein bisschen Assi und Fast.
Ja, aber
Fast and Furious ist ja auch schon wieder Strahlemann.
Richtig. Und ich glaube fast, da hat er recht mit seiner These. The Rock sollte einfach so, also ich meine, er ist ja auch offensichtlich eine Asi. Ne, also schau dir das an bei der WWE gerade. Cody Rhodes gewinnt den Royal Rumble, um endlich sein großes Titelmatch gegen Roman Reigns zu kriegen, wo er dann endlich bei WrestleMania seinen Titel kriegt, den er irgendwie als großes Ziel für sich quasi festgelegt hat. Und dann kommt The Rock an und sagt so, ja, ich mach das mal. Ich übernehme mal dieses WrestleMania-Match. Und anscheinend munkelt man ja auch, dass er eigentlich vorgeschlagen hat, dass er das Match auch noch gewinnen soll. So, ne? Wo er schon John Cena ihm vorgeworfen hat, dass er ein sehr egoistisches Arschloch ist. Damals, als die beiden ihr Kram laufen hatten. Ne? Und der sollte vielleicht einfach lieber die Assis spielen. Das nimmt man ihm ab.
Ja, aber wenigstens durfte Cody noch auf das WrestleMania-Schild zeigen.
Ja, um es dann nicht zu machen. Also ich bin ja mittlerweile fast so an dem Punkt, eigentlich schon sehr an dem Punkt zu sagen, das muss eine Taktik sein, wahrscheinlich dreckigerweise, um von Vince abzulenken. Aber das ist alles geplant, dass sie da einen großen Skandal haben und dann vielleicht den Leuten doch am Ende geben, was sie wollen, damit sie als die gute Firma dastehen. Denn wie Dave Meltzer korrekterweise feststellte, wenn schon Leute wie Logan Paul und Ricochet öffentlich posten, dass sie das scheiße, eine scheiß Entscheidung finden, kann das eigentlich nur gestellt sein.
Ja.
Denn normalerweise würdest du ja dich nicht öffentlich gegen so Booking-Entscheidungen deines Arbeitgebers stellen als Wrestler.
Ja, mit Logan Paul könnte es vielleicht noch wirklich egal sein, also.
Naja, er ist halt der größte Social-Media-Influencer, den sie in der Firma haben. Ich weiß nicht, ob die dem das durchgehen lassen, wenn der auf Twitter einfach postet, ich will eigentlich Cody in dem Match sehen.
Apropos Logan.
Weiß ich nicht, ob er da nicht einen auf den Finger kriegt.
Apropos Logan Paul, du weißt gar nicht, was ich gerade trinke, oder?
Oh, Prime.
Ja, Prime Eispop.
Schmeckt's
es denn? Schmeckt wie geschmolzenes Eis, ist verdammt süß, obwohl kein Zucker drin ist, weil durch die Sucralose wird das,
okay,
wird das alles so viel süßer, also. Okay. Da sind 1 Gramm Zucker auf 500 Milliliter drin, also. Also, okay, ist trotzdem süßer als die Cola oder Softgetränk, was du vorstellen kannst.
Ich weiß nur, dass es so sauteuer sein muss, wenn du es dir irgendwie importieren musst, weil es das in deinem Land nicht gibt und ich habe es hierzulande noch nie gesehen.
Bei uns gibt es das im Edeka ganz normal für... Wie?
Ja, aber anscheinend in England kriegst du es nicht und oder ist irgendwie, wenn du es irgendwo mal findest, der teuer.
Also hier geht's.
Oder war es zumindest letztes Jahr noch.
Fand 2 Euro oder sowas. Also viele andere Software auch.
Geht ja. Ja, aber wer weiß, ob es das in England gibt, so offiziell. Ne? Muss der irgendwie einen Deal mit irgendeiner Firma haben.
Na, bei uns sind sie Sponsor vom FC Bayern, also muss es ja geben. Dann, also.
Ach ja, naja. Übrigens, Stichwort, wo du gerade Edeka sagst, dumme Dreckswichser, kurz erwähnt.
Ja, so. Genau. wir gehen natürlich auch nicht auf die Banane, wir boykottieren die natürlich auch, also ganz offiziell.
Ja, wir boykottieren die Berlinale auf jeden Fall. Okay. Und Edeka boykottiere ich auch. Genau. Ja, aus Prinzip.
Genau. Alerta, Alerta, Antifaschista. Ich glaube, das war's für heute.
Ja. Ja, ich glaube, genau, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind schon so weit vom eigentlichen Thema weg. Lass uns Schluss machen. War schön. Bis zum nächsten Mal.
Geht
tschüss.
Auf Demos. Ciao.